Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 307. Heute mit Felix.
Ich war nicht bereit.
Hey,
ich bin der erste Felix. Sagen. Ich dachte, ihr hättet das schon mal ausdiskutiert.
Ich habe das ausdiskutiert.
Ich habe nicht zugehört.
Und Markus ist auch dabei.
Diesmal Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.
Ist 1, 2, 3, 4. Steht der Weihnachtsmann vor der Tür.
Ach so. Je nachdem, wo du hinkommst, würde ich sagen. Je nachdem, ob du im Osten bist oder im Westen.
Himmel oder Hölle? Du meinst, sonst kommt das Christkind?
Das Christkind kommt für alle.
Nee. Also hier kommt tatsächlich... Also bei meiner Frau kommt das Christkind und bei allen anderen hier in der Umgebung kommt der Weihnachtsmann.
Ah ja. So. Und wenn du nicht aufpasst hier mit Kerzen und so, dann kommt die Feuerwehr.
Genau. Wenn das fünfte Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt. Ja, so ist es. Haben wir das auch geklärt? Wunderbar.
Zum Glück.
Keine weiteren Fragen. Danke. Weiter.
Ja, genau. Ihr habt mich übrigens nicht daran erinnert, dass ich hier alle Sachen richtig aussprechen muss.
Ingo, alle Sachen richtig aussprechen.
Ingo, bitte alle Sachen richtig aussprechen.
Ja, ja.
Ansonsten versteht die künstliche Intelligenz sich nicht.
Versteht die mich nicht. Naja. Aber es ist schön, dass ihr alle wieder da seid, dass der Markus auch tatsächlich pünktlich dabei ist.
Und nicht erst. Das ist nice.
Wir wollten das ja eigentlich zum Running Gag machen. So, Markus kommt dann irgendwann, aber er hat es noch vorher geschafft. Gut, kommen wir zum Blast from the Past am besten gleich. Wir sind ins Mastodir aufgenommen worden.
Ah ja, und was heißt das?
Aus dem Mastodir Mastodieren, oder?
Ist das eine Krankheit? Das? Und der Link geht nicht.
Ja, der Link geht kaputt. Nicht mehr. Stimmt, die haben es wahrscheinlich, irgendwas haben sie
reorganisiert.
Oder wir haben es wieder ausgeguckt. Nee, sie haben es wahrscheinlich Informatik-IT genannt, oder?
Ja.
Ja, da sind wir drin. Okay, ich muss den Link, letzte Woche war der Link noch IT und Technik, jetzt ist er IT und Informatik, warum auch immer. Also das Mastodir hat sich ummastodiert.
Aber warum, also kann man sich das aussuchen oder wie funktioniert das?
Kann man sich das ausdrucken?
Kann man sich das wünschen, dass man dort aufgenommen wird oder wie?
Wir sind vorgeschlagen worden. Frag mich nicht von wem, wahrscheinlich von irgendeinem Hörer. Sind wir vorgeschlagen worden für das Mastodir und sind da jetzt drin in der Kategorie Informatik und IT, die sie, wie gesagt, gerade umgenannt haben. Neben Heise Online und Dingen.
NixOS, Nextcloud.
Nextcloud, Prototype Fund, Lilith Wittmann, ja, so einige und wir sind halt auch dabei. Ja, danke fürs Aufnehmen und wie gesagt, wenn ihr noch interessante Accounts sucht, denen ihr folgen könnt, dann könnt ihr scheinbar zu mastodir.de gehen. Und euch da mal durchklicken. Also da sind so einige 1323 Profile zurzeit verlinkt, denen ihr dann folgen könnt, wenn ihr wollt. Ja, zu bestimmten Themen. Ja, fand ich witzig, dass sich da jemand hinsetzt und das sozusagen ein bisschen kuratiert, also und dass man ja schon mal auch vorgeschlagen werden kann und sie uns einfach mit aufgenommen haben und fand ich nice, müssen wir Werbung dafür machen, dass es
wieder
sowas gibt.
Wieder Werbung herbekommen.
Ja, aber ich finde es auch nett, dass ich immer mehr so Services ringsum Mastodon jetzt da versammeln sozusagen und Dinge tun und
genau. So ein bisschen so wie das alte Internet, dass man so einen Index hat, wo man dann so die verschiedenen Webseiten hat, weil man findet die ja nicht, weil es so gute Google gibt.
Ja. Web 01 Feeling.
Ja,
oder Web 0 oder Web 1 oder wie heißt denn das heutzutage dann? Oder nur
the
Web?
Real Web.
WWW. So richtig WWW Feeling. Das, ich glaube, wir müssen das wieder WWW nennen, wie früher.
WWW. Und jetzt ist es Web 3 oder was? Wo sind wir jetzt? Web 2?
Keine Ahnung, 4. Das macht doch, also dieses Web 3 war doch einfach nur totaler Humbug. Das ist doch das mit Blockchain und allem, oder?
Der Gegenentwurf zum Web 3 heißt Web 0. Ist euch das noch nicht über den Weg gelaufen?
Web 0 habe ich es doch.
Es gibt das Web 0 Manifesto. Also Web 3 ist ja Decentralization und Blockchain und NFTs und Metaverse. Und Web 0 ist Web 3 ohne Blockchain, NFTs und Metaverse. Also ist Web 0 einfach Decentralization. Und dazu passt wunderbar diese Migration zu Mastodon und ins Fediverse insgesamt. Und darüber, dass den Leuten jetzt hoffentlich mal wieder noch bewusster wird, wie schön das dezentrale Internet ist und wenn wir viele kleine Services haben und nicht nur 5 große.
Ja, genau. Facebook macht Gott sei Dank auch keiner mehr.
Ich verlinke mal hier direkt das Web-0-Manifesto. Also es ist nicht so, das ist im Prinzip, ich habe es gerade eben vorgelesen mit dieser lustigen Formel, viel mehr steht nicht drin. Aber ein Link schadet nicht.
Also es hört sich nach dem WWW an. Ich finde WWW einfach sehr viel klassischer auch.
Ja.
Weil das ist auch quasi ohne quasi 3 E-Mail-Anbieter, sondern quasi jeder darf E-Mail spielen und ohne Facebook, Instagram, Twitter, diesen ganzen Quatsch, also oder klein, also viel, viel kleiner. Und ohne Apps, die quasi einfach nur Webseiten sind, aber du kannst die Webseite nicht benutzen. Ja, das ist für mich das WWW.
Finde ich das find gute cool. Alte. Das gute alte Web.
Damals,
als wir noch jung waren.
Als Zeit noch gut waren. Oder auch.
Ja.
Wenn man telefonieren wollte, musste aufgelegt werden, das Internet.
Ach so, ich dachte gekurbelt werden.
Du bist nee, so alt bin ich so.
Nicht. Also, nee. Okay.
Ich bin in dieser, ich will telefonieren, muss bitte auch kein
Internet ja, ausmachen. Geh bitte raus. Ja, ja. Da war ICN dann schon eine wesentliche Erleichterung. Ja. Kennen die Kids von heute alles nicht, weil wir sind ja always online. Gott sei Dank haben wir das hinter uns gelassen. Immerhin.
Zumindest in den Ballungszentren.
Nee, also ich habe hier Glasfaser und ich bin JWD.
Nein, du bist noch im Speckgürtel. Wie man das in Stuttgart Ach nennen
so.
Würde.
Achso, okay.
Doch, natürlich, du kannst in einen Zug steigen und bist in unter einer Stunde an einem Platz, wo sehr viele Menschen auf engem Raum leben.
Ja, das ist mir alles suspekt. Ich war letztens mal wieder in Berlin und da habe ich gedacht, so viele Leute hier. Furchtbar. Das ist man seit Corona, das ist man nicht gar nicht mehr gewöhnt, dass man so viele Leute auf einem Haufen sieht. Also ich zumindest nicht mehr.
Nicht rausgehen.
Nee, es ist schon ab und zu mit dem Zug fahren, ist dann schon ein bisschen Beklemmung. Gut, ich habe unsere Mastodon-Instanz geupdatet.
Da ist nur ein bisschen was kaputt gegangen.
Genau, das
sagen, ist so nice eigentlich.
Bisschen was kaputt gegangen, ja.
Repariert ist jetzt einfach so, oder?
Doch, eigentlich sind die Bilder alle wieder da. Ich habe das eigentlich
aber gefixt. Aber Vergangenheitsbilder, also wenn du quasi genug zurückscrollst, dann sind die jetzt auch wieder da.
Die habe ich eigentlich, also bei mir ging es dann und dann habe ich gedacht, das ist fertig. Wenn jetzt bei dir noch irgendwas nicht geht. Ja,
nee, deswegen habe ich. So weit scroll ich ja nicht in die Vergangenheit, ist auch egal.
Deswegen, doch, also ich habe diese Bilder alle wiedergefunden. Ich habe Mastodon jetzt besser verstanden als vorher. Ich hätte mir das vorher auch mal. Deswegen habe ich hier so einen Link verlinkt, sozusagen, eine Mastodon 4.0 Upgrade. Oder ich bin ja dann auch gleich auf 4.02 gegangen. Ja, hätte man sich das vorher alles durchgelesen, hätte man sich wahrscheinlich Arbeit gespart. Ja, ich bin da ein bisschen blauäugig reingegangen. Ich habe gedacht, ach komm, machen wir jetzt mal. Und ich meine, da
so
muss
schwer
man
kann ja das nicht sein, einmal updaten.
So schwer. Einmal updaten. Und ich benutze ja nicht Docker, das ist mir alles zu hip, der Scheiß. Ich mache das ja ganz oldschool. Ne? Und dann, war es halt irgendwie, waren plötzlich alle Icons weg und alle Bilder und vor allem muss man erst Node.js aktualisieren und das Ruby da drunter aktualisieren. Und da habe ich schon wieder gedacht, meine Güte, ist das alles kompliziert. Und dann habe ich es zum Laufen gekriegt und dann sagt ihr plötzlich alle, jetzt fehlen die Bilder. Und ich habe gedacht, hä? Warum? Aber ich habe sie dann alle wiedergefunden.
Also ich habe hier noch manchmal Bilder, die nicht funktionieren, solche NSFE-Bilder. Also keine Ahnung, warum das jetzt damit getaggt ist, aber es hat aber immer nicht funktioniert.
Okay,
ich finde, das ist gut genug. Also.
Vielleicht liegt es an dem NSFE. Weil wie gesagt, also ich habe diese alten Bilder eigentlich alle wieder gefunden und habe sie wieder an die richtige Stelle geschoben. Und dann ging es bei mir und dann war ich fertig. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, ja, irgendwas war noch komisch. Also erstens finde ich jetzt komisch, dass es jetzt nicht mehr Tuten heißt. Ich weiß nicht, warum. Es war auch eigentlich lustig, Tröten.
Jetzt heißt es Mastodieren, oder?
Das wäre eigentlich die richtige Alternative gewesen, ja, das Mastodieren zu nennen. Aber haben sie leider nicht, sondern sie haben es einfach Veröffentlichen genannt. Das ist ein bisschen.
Publish heißt es auf Englisch.
Ja, Veröffentlichen.
Naja.
Man muss auch nicht alles übersetzen. Also ich finde, Publish wäre völlig in Ordnung geblieben.
Ja, Mastodieren wäre auch okay gewesen.
Ja, das ist richtig. Das wäre noch die bessere Variante gewesen.
So, mal gucken. Ja. Wenn du aber so einen Client benutzt, der kann das natürlich trotzdem noch anders anzeigen. Zum Beispiel jetzt hier, wie heißt das Ding? Tusky Der du ist, kannst heißt dir immer noch tut.
Natürlich auch auf die Web-Oberfläche deines Servers einen Custom CSS legen und den, das Label tauschen.
Ja. Oh, ja. Vielleicht gibt es das auch, vielleicht gibt es das auch schon fertig und man kann das darüber machen. Nachdem ich jetzt diese Mastodon-Instanz geupdatet habe, habe ich mich tatsächlich ein bisschen mehr mit diesem Toot-Control oder Toot-Cuttle oder wie auch immer man dieses Kommando nennt, so beschäftigt, was man da alles machen kann. Ich muss tatsächlich ab und zu mal so Clean-Up-Jobs laufen lassen, weil wie gesagt, diese Bilder und so, und die sammeln sich da tatsächlich an. Das waren schon mehrere Gigabyte. Und seitdem Mastodon so abgeht, ist tatsächlich in meinem Sidekick auch viel, viel mehr los. Also es ist schon krass, wie viel Sachen der jetzt so im Hintergrund abhandeln muss. Vorher war das halt immer so, also es war 2 Jahre lang, war da nix, hat sich das Ding total gelangweilt. Und das ist sehr schnell aufs Zehnfache angestiegen, was er da tut.
Das also ist, weil Makefu jetzt einen Account bei dir hat und der super famous ist. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast.
Genau, 3 Leute hören mir zu.
Ja, nee, ich glaube, das ist allgemein, weil das Fediverse einfach so viel größer geworden ist, dass da jetzt einfach mehr abgeht. Tatsächlich. Und da ist mir ein Nachteil tatsächlich von diesem dezentralisiert aufgefallen.
Du musst dich selber drum kümmern um dein Computer.
das ist natürlich auch ein Punkt. Nein, nachdem du gesagt hast, diese ganzen Icons sind weg und es waren ja auch dann die Bilder, die quasi von, also die Bilder, die du selber hochlädst, deine Profilbilder sozusagen, die waren ja auch von allen anderen weg. Und dann habe ich gesehen, okay, die kann man sich neu holen, bevor ich gemerkt habe, okay, die liegen da in der Verzeichnisstruktur irgendwo und ich muss sie nur wieder an die richtige Stelle schieben und alles ist okay. Habe ich gedacht, naja, okay, man kann die sich alle neu runterladen, ist kein Problem, gibt so ein Toot-Control-Kommando und dann zieht er sie sich alle. Turns out, sehr viele von den Dingern sind halt nicht mehr erreichbar, weil sie dann 404 werfen, weil die Instanz nicht mehr gibt, weil es HTTPS-Fehler gibt. Ja, also du sagst dann, hier aktualisier mal und dann sagt er, yo, ich lade 40.000 Bilder von irgendwelchen Servern runter. Und so jede dritte Sache ist halt irgendein Error. Ja, vielleicht war es auch nur jede siebte oder so, aber es waren echt extrem viele mit HTTPS-Fehler, mit nicht erreichbar, gibt es nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, yo, also das würde dir bei Zentralisierung nicht passieren. Hoffentlich, also einer schmeißt die ganze Datenbank weg. Das ist dann natürlich auch doof, aber bei Dezentralisierung, wenn dann jemand sein Bild, ja, also wenn die ganze Instanz weg ist oder wenn man sein Bild darunter nimmt, dann ist es halt nicht mehr verfügbar. Da kann auch der netteste Job, lad mir mal alles neu aus dem Internet, nichts mehr gegen tun. Ja, das ist meine 5 Cent.
Das mit Dezentralisierung und so ist ja schon alles schön und gut, aber ja, Leute können halt keine Services betreiben.
Ja.
Das ist halt leider so.
Ja,
die setzen sich jetzt halt alle eine Mastodon-Instanz auf und in irgendwie 3 Wochen haben sie halt wieder ein anderes Hobby und dann sind die Instanzen halt auch wieder weg.
Ja, es sei denn, die klicken sich diese Hosted-Instanzen, wo sie das managed machen lassen. Und
ja, dann zahlst du Geld für und dann geht's ein Jahr und dann sagst du, das kostet irgendwie Geld, ich will was anderes und dann ist es halt im Jahr weg.
Aber das Zeug ist billig genug, als dass das, glaube ich, unterm Radar bleiben kann. Also ne, dieser blaue Haken bei Twitter, der sollte ja auch $8 im Monat kosten. Klar, das sind für Leute, die da eigentlich nur so reingucken, weil ihnen langweilig ist, sind $8 irgendwo zu viel. Da muss man es schon als Hobby betreiben, als dass man das macht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das schon ein bisschen verhebt. Und so viele Instanzen sind ja auch wirklich von Leuten betrieben, die da Spaß dran haben. Also.
Ja, also es gibt auch einige echt große mittlerweile, ne?
Ja, ist natürlich, die Kritik ist schon berechtigt, dass auch da dann einfach die Frage ist, ist das so gut oder nicht? Es gab ja jetzt auch die Forderung, dass gesagt wurde, hey, die großen Accounts sollten sich auf jeden Fall ihre eigene Instanz machen, um der Dezentralisierung Rechnung zu tragen und gerade um auch von den Instanzen dann so ein bisschen Traffic wegzunehmen, wobei ich mich gefragt habe, ob das wirklich klappt mit dem Traffic wegnehmen. Also nur weil die von einer eigenen Instanz ausliefern, die Daten werden ja trotzdem auf den Instanzen repliziert. So wirklich viel Traffic nimmt das doch nicht weg, wenn die ihre eigene Instanz haben, weil die föderieren dann ja mit allen.
Ja, das siehst du dann, wie gesagt, bei so selbst ja. bei so kleinen Instanzen wie bei uns. Übrigens, vielen Dank, es haben sich einige Hörer gemeldet und angemeldet tatsächlich auch bei unserer kleinen Instanz hier. Aber das sieht man tatsächlich, dass die dann, ja, auch obwohl sie nur auf so einem kleinen V-Server liegt, sozusagen mehr zu verarbeiten hat, als das noch vor 3 Wochen der Fall war. Das ist schon ein bisschen krass. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr noch eine Instanz braucht, die wir bestimmt bis in alle Ewigkeit, also solange ich zumindest da bin.
Und solange ich den Ingo punchen kann.
Genau. Werden wir die betreiben, also ihr könnt da gerne mit drauf. Wie gesagt, alle Binärgewitterhörer haben sich schon gemeldet und ja, sind hoffentlich glücklich auf unserer Mastodon-Instanz.
Oh, das heißt, du lädst unsere Hörer auf deine Instanz ein, das ist aber nett.
Ja, so sind wir. Genau. So, dann, das Jahr endet, nein, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wie jedes Jahr findet Spotify das irgendwie total witzig, so einen Jahresrückblick zu machen. Ich glaube nicht nur Spotify, sondern irgendwie mehrere Dinge, ne?
Sie fliegen einem seit gestern überall um die Ohren, ja.
Ja, deswegen müssen wir auch hier drüber reden. Ich glaube, das einzig Spannende fand ich, dass tatsächlich die Spezialfolge mit NixOS irgendwie die Einstiegsdroge bei uns ist. Ah. Das ist mir aufgefallen. Und ansonsten alles.
Überraschend. Ja, ansonsten, ich hätte jetzt gedacht, das ist eine West Coast-Folge gewesen.
Nee. Hast du nicht draufgeklickt? Ihr könnt natürlich gerne mal alle draufklicken. Dieses Spotify-Wrap für Binärgewitter haben wir euch hier verlinkt und ja, finden wir irgendwie nett, dass wir irgendwie 42% mehr Follower haben und 40%
mehr Leute. Wie viel die sind das denn absolut? Also relativ wissen wir jetzt, dass sie mehr haben, aber absolut sind die, weil wie viel dann?
Sagen sie halt nicht so. Oder ich habe es zumindest nirgends gesehen.
Nee, in dem Ding nicht, aber ich sehe das schon.
Ja, aber das siehst nur du, weil das ist nicht im Rap, das ist nur so in Backend-Zeug, oder?
Ja, genau.
Ja.
Genau. Ich sehe das, aber frag mich jetzt nicht, müsste ich auf die Webseite gehen, keine Ahnung.
Ist es dreistellig oder vierstellig?
Ist dreistellig. Vierstellig ist nicht auf Spotify.
Okay, ist klar. Ja, das ist ja schon mal eine. Das reicht mir jetzt schon als Indikator.
Ja, genau. Also könnt ihr euch gerne mal durchklicken, dass wir irgendwie bisher 2380 Minuten produziert haben. Aber das Jahr ist ja auch noch nicht zu Ende. Wir werden deswegen wahrscheinlich wieder unsere eigene Statistik machen, oder, Felix? Yes.
Hab ich vorher. Ja. Aber genau, das Jahr ist noch nicht zu Ende, also
genau, geht noch wir machen dann. Das ist so wie mit Steuern, das macht man dann erst Mitte nächsten Jahres.
Ja. Das ist, im Januar ist dann noch Zeit für das.
Man muss erstmal darauf warten, dass irgendwelche Sachen von irgendwo anders kommen, bis man das dann tut. Und die Muße.
Genau. Ich fand hier noch dieses, wir sind Top 15% der Podcaster mit den meisten FollowerInnen.
Ja, das hab ich auch nicht verstanden.
Was auch immer das heißt, aber Top 15% ist doch, klingt gut.
Aber vielleicht heißt viele aufgehört haben.
Es gibt einfach ganz viele Podcasts, die niemand hört.
Ja, und die auch nicht weiter gepflegt werden wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung.
Probably.
Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn du irgendwie von 1 Million zu den Top 15 gehört, ist es dann auch nicht so viel. Aber wir freuen uns jetzt einfach mal darüber.
Wir freuen uns und dennoch freuen wir uns noch viel mehr, wenn ihr uns über den normalen RSS-Feed hört.
Ja.
Also ich finde, das ist jetzt zwar ein bisschen fies, weil sie machen ja sonst diese tollen Statistiken da, aber eigentlich.
Da ist scheißegal.
Das ist korrekt. Genau. Eigentlich, echtes Podcasting läuft halt über einen RSS-Feed.
Ja, genau. Und die Definition von Podcast ist auch, dass es einen RSS-Feed gibt. Wenn es den Podcast auch auf Spotify gibt, fair enough. Oder in Deezer oder was weiß ich, machen wir ja auch. Wir
sind
Amazon ja
auch einfach, Music.
Wir sind ja auch einfach auf allen Plattformen für Convenience, für die Leute. Aber ein echter Podcast, ein Podcast ist es halt nur, wenn das Ding ein RSS-Feed hat, wo ich hier ein MP3 runterladen kann. Sonst ist es halt kein Podcast. Also alle diese Spotify-Exclusive-Podcasts sind halt keine Podcasts. Das ist halt einfach irgendwie so eine Spotify-Show
eine
oder
Produktion.
So. Ja, können sonst wohin.
Mit du meinst, Price. Wir sind so richtig Web 0 noch? Ja, wir sind noch richtig World Wide Web, so mit RSS-Feed und krasser Scheiß.
Wir sind die Guten.
Wir sind die Guten. Gut, also abonniert uns auf eurer Plattform, wenn ihr wollt, aber bitte ladet auch immer regelmäßig unseren RSS-Feed runter.
Oder empfehlt uns anderen Leuten über unsere Homepage und nicht über die Close-Plattform.
Abonniert uns mindestens zweimal.
Mindestens. Für die Statistik.
Das verwirrt ja alle.
Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie, oder? Habt ihr noch dazu was zu sagen? Nee. Nächste Kategorie. Toter der Woche. Warum ist es nicht eigentlich in AI der Woche?
Na gut, ach nee, wir haben noch. Hey, jetzt AI, hör mal auf, jetzt hast du verkackt. Yes. Das war's. Das war's.
Ich sag ja jetzt erst Tote der Woche, dann sage ich Untote.
Nein! Oh, okay, das war's. Gut. Also ihr habt jetzt irgendwelche. Die Chaptermarks sind leider kaputt, ich kann die nicht reparieren.
Dota der Woche. Los, komm. Also, wer hat's reingeschrieben?
Kite.
Kitesurfen.
Genau. Und zwar, es gibt ja quasi diesen GitHub AI Assistant oder wie das Ding hieß. Wie heißt das? GitHub Copilot heißt er.
Mhm. Ah, ja. Mhm.
Genau. Und da gibt es quasi andere Firmen, die es auch gemacht haben, nämlich Kite. Und das ist quasi eine von den Firmen, die dann quasi nicht mehr Geld bekommen hat und dann quasi ein Bailout gemacht haben. Und genau, die haben das Gleiche gemacht, nämlich so AI Assistant. Das Coole an der Firma ist, also war und ist, nee, ist jetzt, dass sie all das, was sie gemacht haben, Open Sourced haben. Das heißt quasi okay. Bailout und Open Sourced. Und dann ist wenigstens etwas davon übrig von dieser Firma. Ja. Genau, nice. Also deswegen Tote der Woche und nicht AI der Woche, was hat. Sie haben quasi damit angefangen, aber dann aufgehört.
Können wir jetzt irgendwie Tote AI der Woche machen oder
so? Nein, wir haben nicht genug. Na gut. Wir haben nicht genug Artikel dazu. Vielleicht kommt es später, aber das ist, glaube ich, das könnten wir jetzt über dieses NFT-Bitcoin-Krempel oder sowas machen. Da können wir eine extra Kategorie einführen.
Mehr Kategorien ist nicht mehr gut.
Nee, das stimmt. Wir sollten eher weniger Kategorien haben. Mhm. Ja, genau, das war quasi schon das. Das war schon die News. Wie gesagt, okay. Das war ganz cool, dass die ihren Shit open source haben, nachdem sie einen Bailout gemacht haben. Oder während sie einen Bailout gemacht haben. Das habe ich
ja,
auch bei.
Das ist nett.
Wenig Firmen, die einfach nur kaputt gegangen sind, so gesehen. Deswegen finde ich das cool. Und ich finde, wir sollten mehr machen einfach. Ja. Aber wenigstens quasi einmal noch auf ins Internet werfen und dann Bailout machen, anstatt es einfach alles mit ins Grab zu nehmen.
Genau, da kommt dann niemand mehr dran, höchstens nur irgendwelche Lawyers und dann ist er auch weg.
Ja, nee, das ist dann auf jeden Fall weg, genau.
Okay, dann ist Fred Brooks gestorben. Mit 91 Jahren kann man, glaube ich, sagen, war ein langes, hoffentlich erfülltes Leben. Den kennt man wahrscheinlich von zumindest dem einen Gesetz, was er so gesagt hat, zu einem ja, verspäteten Softwareprojekt. Wenn man da noch mehr Manpower drauf wirft, wird es einfach noch später. Adding manpower to a late software project makes it late. Weiß ich nicht,
habt ihr wahrscheinlich schon. Der Mythical Man Month ist sein
das,
Buch, oder?
Genau, ja. Genau.
Das ist auch schon quasi die Beschreibung davon, also wie ein Mannmonat halt nicht so gerechnet werden kann. Zwei Mannmonate heißt doppelt so schnell fertig.
Ja, nee, genau. Ja, genau, könnt ihr euch nochmal von ihm verabschieden, das Buch lesen, wenn jetzt nicht ihr schon im Studio Ausbildung irgendwo mal gehört habt, zumindest diesen
oder ja, einfach nur im
Mannmonat. Genau, hat man garantiert irgendwo mal gehört. Ja, dann Telefonzellen. Fand ich nur witzig, weil es.
Oh no.
Ja. Oh no.
So anyways. Traurig.
So,
das erzähl mir mehr, Ingo, das wirklich.
Telefonzellen sterben. Also, ich meine, die gelben Telefonzellen sind alle schon weg und jetzt kommen auch die komisch aus den 90ern, sind auch demnächst alle weg. Man kann jetzt schon kein Bargeld mehr reintun. Man kann es nur noch mit Telefonkarten bezahlen. Was ich ein bisschen.
Aber wo kriegst du meine Telefonkarte her?
Wo kriegst du die her? Und warum eigentlich? Ja, also ich glaube, da würde ich ja eher irgendjemanden auf der Straße ansprechen, ihm 2 Euro in die Hand drücken und sagen, kann ich mal kurz telefonieren? als mich jetzt darum zu kümmern, wie kriege ich eventuell eine Telefonkarte. Ja, also ist vorbei. Werden alle demnächst abgebaut. Auch diese, also es gab ja noch diese paar Stelen, Notrufsäulen, die kommen wohl auch alle weg. Also ja, ist vorbei mit den Telefonzellen. Müssen wir uns leider verabschieden.
Ja. Mhm. Ja. Witzigerweise hat die Telekom die gelben und die rosanen Telefonzellen auch selber verkauft. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass die das machen.
Die gelben sind leider schon alle weg.
Die gelben sind alle weg, genau. Das waren aber die guten, weil diese pinken sehen ja wohl fucking hässlich aus.
Ja, ich kann mir umspritzen.
Ja, aber du kannst sie vielleicht gelb spritzen, aber dann hättest du ja auch einfach eine gelbe holen können. Außerdem ja, sind die eckiger als die gelben. Also. Das
kann sein, ja. Ja, also wie gesagt, die gelben gibt es leider nicht mehr. Gibt nur diese komischen Magenta, weiß nicht, so ausgeblichen wie das ist, sieht das auch nicht mehr nach Magenta aus. Ja. Diese anderen, ja, genau, ist, weiß ich nicht, vorbei. Gibt's nicht mehr.
Sad.
Wenn, dann sind sie eben noch als Bücherzellen irgendwo jetzt, als fristen sie ihr oder haben sie einen zweiten Frühling, keine Ahnung. Jedenfalls, da sieht man sie vielleicht noch rumstehen, aber als Telefonzelle nicht mehr. Vorbei ist. Gut, dann NTLM im Kernel ist auch kaputt.
Ja, ist kaputt, haben sie ausgemacht. Halt Legacy. Und was das wohl heißt, ist, man kann von seinem Linux nicht mehr, wie war das? Time Capsule, Apple Time Capsule. Ist ja. Ist noch so ein Ding und Leute machen da wohl
Stress.
Nee, Backups Pension. Drauf. Aber ich glaube nicht, dass jemand den Apple Time Capsule noch benutzt, irgendwie groß Stress macht, aber
ja. Apple Time Capsule, alles eine Box oder was? Das ist ein Computer?
Na, alles, was SMB1 spricht, ne?
Ja. Geht dann alles, was SMB1 spricht und Authentication braucht. Es gab einen Bug. Was wollte ich sagen? Es gab einen Bug, dass du unautorisiert auch nicht mehr auf SMB1 zugreifen konntest. Und das haben sie aber wieder gefixt. Das geht wieder. Aber sobald du halt Authentication brauchen würdest mit NTLM, das geht nicht mehr. Aber ich glaube, SMB1 an sich kannst du auch immer noch machen. Du kannst einfach die Authentication dann nicht über NTLM machen. Also es gibt aber irgendwie auch noch andere, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden
habe.
Also du musst SMB1 nicht mit NTLM machen.
Okay.
Glaube ich. Aber ja, ist halt alter Scheiß und ich meine, fair enough. Aber ich fand's nur interessant.
Und kriegst du das auch wieder aktiviert oder ist es jetzt einfach für immer weg?
Also, ich meine, du kannst selber wieder einen Kernel hacken und selber Kernel kompilieren. Geht immer.
Nee, aber ich meine, ob das quasi hinter irgendeinem Not Use Feature
einfach,
Flag.
Nee, ist einfach weg. Oder so. Ist weg. Ist raus.
Okay.
Ist rausgelöscht, weil.
Muss halt einen. Ja. Irgendwas im. User Space nehmen, was das noch kann.
Genau, ja, das kannst du natürlich, du kannst ja immer noch dein User Space oder du kannst ja auch dein eigenes Kernel-Modul schreiben, was das macht für dich. Also, wenn du das haben willst, gibt es sicher Wege, aber die Frage ist dann halt so, den Effort, den du treibst, irgendeinen alten Scheiß hinzubekommen, wäre dann vielleicht auch besser investiert, zu schauen, dass du halt nicht mehr den alten Scheiß benutzen musst. Aber ich meine, jeder, wie er mag, ne?
Stimmt schon. Aber wenn du so Legacy-Shit hast, den du noch irgendwie für immer maintainen musst, du musst einfach das Zeug, was du benutzt, auch Legacy bleiben.
Ja.
Ist einfach.
Ja, ist ja auch nur ein Problem, wenn du irgendwie, ja, Legacy gegen irgendwas Neues.
Mhm, genau.
Sonst.
Ja,
passt das okay. Ja. Also ich meine, okay. Allen Scheiß mit allen Scheiß. Geht immer.
Passt gut zusammen.
Jo.
Okay, dann kommen wir schon zu unserer nächsten Kategorie, nämlich Untote der Woche. ich hätte ja PHP 7.4 tatsächlich zum Toten der Woche getan. Ich weiß jetzt nicht, warum ihr es zum Untoten getan habt, aber ich bin gespannt.
Also ich habe es zum Untoten getan, weil PHP 7.4 hat irgendwie vor ein paar Tagen war Ende Gelände.
Ja.
End of Life. Mhm. Aber, wie wir alle wissen, Leute upgraden jetzt nie. Das ja, heißt, es ist halt untot, weil es ist eigentlich tot, aber Leute werden es halt vermutlich noch für, ja.
Naja, und plus, du hast sowas wie Debian und noch schlimmer Red Hat. Das heißt, das wird die nächsten 10 Jahre auch nicht weggehen. Jo.
Ja, solange das wie, genau, solange wie das noch in den Distros drin ist, die supportet werden, ist auch das weiter mit drin.
Genau, also zwar ja. Sagt PHP, sie patchen es nicht mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Debian und Red Hat das zumindest so lange noch supporten, solange ihre Distros da ja, darauf basieren und eben noch nicht EOL sind.
Ja, aber es wäre so euer Reminder, eure PHP-Applikation wieder mal anzuschauen und zu schauen, ob denn schon auf 8 oder 8.1 laufen, weil sonst...
Wobei der Switch war gar nicht so groß, ne? Also ich, der von was, 5 auf 7 oder was war das? Von, irgendeiner war ja ziemlich fies, aber der von 7 auf 8 oder von 7.4 auf 8 ist jetzt, war, glaube ich, nicht so groß. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern.
War ein großer Sprung, ja.
Also das war irgendwie, da waren einfach viele Applikationen, die einfach kaputt waren und wo man viel umschreiben musste, wenn man eigenen Code hatte. Jetzt so von 7 auf 8.
Ja.
Ist mir das nicht so präsent zumindest.
5 auf 7 waren ja auch 2 Nummern und 7 auf 8 ist nur eine Nummer.
Ja, aber ich glaube, PHP 6 gab es auch nicht, oder wie war das?
Ja, und? PHP 6 ist ausgefallen.
Ja, und? Es sind trotzdem 2 Nummern.
Ja, ja, 2 Versionen, aber 2 Nummern. Das ist richtig.
Ja? Okay. Gut. Okay,
ich sehe schon,
also,
das ist ein dummes Argument, aber.
Ja. Okay, also es ist noch untot, solange Red Hat und Code es weiterpflegen und ihr guckt mal, dass er langsam euren Code anpasst und das mit am besten 8. Wo sind wir? 8.4 oder 8, wo 1. sind wir jetzt?
Oder?
Nee, mindestens 8.2 oder sowas.
Also hier auf der Support-Seite steht.
Ja, wir sind schon.
Active weiter. Support 8.1 und da geht's nicht weiter. Was ich.
Was? Echt?
Ja?
Gibt da schon 8.2? Ja, 8.2 gibt's.
Haben Sie Ihre Supported Versions Page einfach nicht? Ist die nicht supported oder ist die einfach.
Ah, die ist noch ein Release-Candidate. Na gut.
Okay. Ah, siehst du?
Ich dachte, das wäre schon. Okay, na gut. Ich dachte, es ist schon durch.
Aber 8.2 wird vermutlich auch irgendwie.
Ja, es ist RC7, also von dem her, ja.
Gut. Ich weiß gar nicht, haben die ein Release Schedule oder ist es einfach nach Featuren?
Plan für 8. Dezember, also ist demnächst.
Ja, also ich fair enough, also ich würde sagen, geht auf 8.2, weil bis ihr dazu kommt, das zu machen, ist Mitte Dezember.
Bis ihr uns gehört habt,
bis ihr eure Version rausgekramt habt, gesehen habt, so, oh shit, das läuft noch auf PHP 5.6 oder so. Bis dann ist 8.2 da und dann könnt ihr direkt auf 8.2 gehen.
Genau. Also 8. Dezember 22 soll 8.2 rauskommen. Ich habe gedacht, das wäre schon da. Na gut. Ja, okay. Was haben wir noch? Was ist noch tot? Oder untot? Untot.
Das ist korrekt,
untot. Irgendwelches D-Link-Zeug.
Oh fuck, ich hab nicht getroffen, oder?
Was hast du? Was?
Ah,
was,
das
was?
Gehört eigentlich auch zu Toten. Jetzt ist vorbei.
Ah, okay. Ich habe gedacht, die laufen als Zombies irgendwie rum, diese Geräte. Nee. Okay, nee, also die sind
das ist quasi tot. So ein typisches, oh, mein Smart-Home-Shit, das ist leider an die Cloud gebunden und die Cloud fährt jetzt herunter.
Nein, doch, oh.
Oh.
So traurig. So.
Genau, diesmal nicht von irgendeinem unbekannten Hersteller aus den USA, sondern D-Link. Ich denke, D-Link kennt man. Mhm. Also kann man auf jeden Fall in deutschen Elektromärkten sich aneignen. Und genau, hier ist es My D-Link Home. Keine Ahnung, was es genau war. Ich glaube, irgendwelche Kameras oder so. Und tja, wird jetzt runtergefahren. All dein Cloud-Shit ist kaputt und all deine Kameras tun nicht mehr. Tja. Da ist es mal wieder soweit. Kauft euch Zeug, was kein Cloud braucht.
Genau, oder was sich zumindest irgendwie anders unterstützen lässt. Ich habe jetzt das letzte Zeug, was ich gekauft habe, was sich auch an die Cloud anbinden lässt, was ich aber noch nicht an die Cloud angebunden habe, kann auch Modbus und ich, wenn ich mal die Zeit habe, also wahrscheinlich nächstes Jahr, ich habe auch die Beschreibung tatsächlich vom Hersteller gekriegt, wie welches Fleck da und so aussieht. Werde ich mich mal hinsetzen und das einbauen in meine private Cloud sozusagen, in meine Open Hub. Aber das ist, ja, das ist halt Zeit, die muss man halt opfern, die muss man halt investieren. Dafür funktioniert es dann so lange, bis die Technik komplett kaputt geht und nicht bis der Hersteller meint, ach Cloud, wer braucht das schon?
Ja, und bei diesen Geräten, die jetzt nicht unbedingt mit Akku kommen, sondern halt einfach nur Elektronik sind, da ist die Chance relativ groß, dass sie lange halten, wenn sie denn supported werden. Ja, also wenn es quasi deine Home Automation das unterstützt, dann hält es halt auch für lange. Das ist, ja. Deswegen immer sowas kaufen.
Kommen wir zu was früher auch mal tatsächlich eine eigene Kategorie hatte. Falls ihr euch noch erinnert, hatten wir mal Tumblr der Woche.
Tumblr der Woche. Siehst du, haben wir eingestampft. Finde ich sehr nice.
Weil Tumblr einfach fast in der Versenkung verschwunden ist sozusagen. Und deswegen haben wir ihn diesmal auch als Untote der Woche, weil sie nämlich das ActivityPub-Protokoll unterstützen wollen. Und das finden wir natürlich großartig, weil wir haben ja Mastodon schon vorher gelobt und Mastodon ist eins der bekanntesten Projekte, die dieses ActivityPub unterstützen und vorantreiben. Gibt natürlich auch noch ein paar andere Sachen, aber ja, Tumblr will das jetzt auch einbauen. Und das finden wir nice, oder? Dann ist Tumblr quasi im Fediverse.
Kann man ja, dann quasi cool. So ein Tumblr abonnieren oder wie funktioniert das?
Das ist die Idee, vermutlich.
Ja. Finde ich nicht so schlecht.
Genau. Das wäre doch super. Also sie suchen Leute irgendwie, die da was drin rumbasteln und würden sich sozusagen dem Fediverse öffnen und vielleicht machen wir ja dann doch mal wieder ein Tumblr der Woche, weil
man diese einfach integrieren kann. Und das dann quasi wie RSS-Feeds wieder.
Vielleicht wieder interessant wird Tumblr. Wie gesagt, war jetzt irgendwie, hat keiner mehr benutzt oder war da nur noch für Porn oder so, ne? Also es war irgendwie.
Und dann nicht mehr für Porn, war das nicht
das
Ding?
Ja, das war das Problem. Das hat sie doch in die Bedeutungslosigkeit geschickt, oder?
Genau.
Und jetzt haben sie die erlaubt Bedeutung jetzt plötzlich Porn und dann
jetzt,
nicht mehr.
Ja. Jetzt haben sie wieder Porn erlaubt und plötzlich ist wieder benutzen es Leute wieder.
Okay. Ja, für Porn.
Gut, so war das.
Ja. Okay. Dafür ist es auch da, glaube ich.
Das Internet sowieso. Das Web 0 war für Porn, das Web 3 ist nur noch für komische Blockchains.
Porn in der Blockchain?
Weiß ich nicht, gibt es bestimmt schon.
Ja, okay. Hat bestimmt auch schon jemand gemacht. Nicht, dass es sinnvoll wäre, aber hey.
Einfach nur, um es gemacht zu haben.
Ja, natürlich. Klar. Kennst doch die Leute.
Korrekt.
Gut. War noch ein Untoter? Nee. Dann kommen wir schon zu unserer neuen Kategorie, die quasi den Tumblr der Woche ersetzt hat. AI der Woche. Und seitdem McAfee tot ist, haben wir auch keinen McAfee der Woche mehr. Also es ist schon gut, dass wir eine neue Kategorie eingeführt haben, weil die anderen sind uns irgendwie alle ausgegangen.
Ja, die Leute sind weg. Die Leute sind irgendwie hinter Gittern mit
gestorben.
Mit Kim.com, genau.
Ja, der baut ja freilich weiter irgendwie, oder?
Ja, der ist ja leider auch gestorben.
Der ist gestorben?
Was? Ja? Kim.com ist nicht gestorben, oder?
Nee.
Doch?
Was?
Sie verarschen.
Jetzt, ja, mach. Natürlich.
Was?
Jetzt erzähl einfach Blödsinn.
Deswegen ist der Rose ruhig.
Mein Gott. Erzähl hier keinen Scheiß. Die Leute glauben das noch.
Genau. Ja, und? Das ist doch gut.
Das ist nicht gut. Wir sind hier kein Verbreiter von offensichtlichen.
Stell dir vor, wie lustig das ist, wenn dann Leute irgendwie auf Arbeit gehen und dann ihren Arbeitskollegen erzählen, so, boah, ich habe gehört hier, Kim.com ist gestorben und dann
alles
so.
Nein, das ist alles eine Verwechslung, weil sein Weggefährte, der mit ihm Mega-Upload aufgebaut hat, der ist ja gestorben. Du hast das jetzt gerade verwechselt. Es war nur eine Verwechslung.
Ja, ja.
Ach so.
Mausgerutscht.
Wie heißt der Typ?
Mega-Upload-Man.
Der Mega-Upload-Kompagnon von Kim.com war Finn Batato.
Finn Botpon.
Und der war erkrankt und ist an dieser Krankheit leider gestorben.
So sad. Okay.
Hab ich nicht mitgekriegt. War das jetzt erst kürzlich oder ist das schon ein bisschen her?
Juni
stand 22. Im Sommer auf WinFuture.
Ja.
Ah, ja.
Ah, ja. Ah ja.
Das eine von unseren Primärquellen. Ja. Ja. Mhm.
Gut. Ich hoffe, irgendjemand WinFuture zitiert Binerge wird dann sagt, hier Kim.com ist gestorben, weil haben sie im Podcast gesagt.
Yep.
Wir schreiben dann einen Artikel und dann können wir uns auf den Artikel verweisen und sagen, so hier im Artikel stand ja.
Genügen wir damit der deutschen Wikipedia?
Ja.
Ich denke schon, ja.
Ich finde schon. Das muss reichen.
So, ich mache das mal als Sub darunter, dann haben wir auch den Link zu dieser Wahnsinnsschlagzeile und vor allem den Future referenziert. Das
sehr schön, wunderbar. Da freuen die sich, dann sind sie endlich mal von einem relevanten Medium zitiert worden. So, kommen wir jetzt zum AI der Woche, oder wird das jetzt noch?
Nächstes Jahr wird zurückzitiert.
Oh Gott, ja. Mhm.
Dann werden wir, von WinFuture zitiert.
AI der Woche, Stable Diffusion, V2.
Ah, Stable Diffusion, genau. Es gibt ein neues Release von Stable Diffusion. Stable Diffusion ist ja das Modell, das Machine Learning Modell, was Bilder erzeugen kann, wenn du ihm bestimmte Prompts gibst. Und mit dem Release 2 sind wohl die Outputs von Stable Diffusion ein ganzes Stück noch besser geworden. Also ich meine, die waren ja vorher schon ziemlich nice. Ja. Jetzt ist wohl noch ein ganzes Stück besser geworden. Und genau, das ist eigentlich schon das Ganze. Sie haben quasi nicht aufgebaut auf dem Stable Diffusion Modell 1, sondern haben neu angefangen mit neuen Daten. Und wichtig ist wohl, dass jetzt kein Porn mehr mit dabei ist.
So sad.
Ja, sad oder auch nicht sad, je nachdem. Das heißt, du kriegst quasi kein Überraschungsporn mehr. Das
müssen wir diese Kategorie auch demnächst umbenennen wieder, weil das ist ja, macht ja den Tumblr. Ja?
Das wird wie bei Tumblr, die werden kein Porn mehr und dann wird es wegsterben und dann werden sie sagen, also komm, wir machen wieder Porn und dann zack.
Ja, aber du kannst immer noch Stable Diffusion Modell 1 verwenden. Mhm. Das ist auf jeden Fall immer noch möglich, weil das ist ja quasi ein offenes Modell. Und wenn du Porn haben möchtest, dann nimmst du einfach Stable Diffusion in der Version 1, versuchst du irgendwelchen Porn zu erzeugen, wenn du das unbedingt willst. Also wird sehr eerie, was in den meisten Fällen da rauskommt.
Ausrangierte leben länger, oder wie war das? Alle benutzen weiter das alte Modell.
Ja, aber also mit Stable Diffusion V2 sehen schon die Resultate ein ganzes Stück besser aus. Was wohl auch dazu gekommen ist, dass das Modell besser versteht, wie Sachen in der Relation sind, also wie sie zusammengehören, was du meinst, laut diesem Artikel, was sie halt gesagt haben, ja. Was auch dazu gekommen ist, ist Super Resolution, also es gibt quasi einige Upscaler-Modelle schon, quasi aus der Vergangenheit, die ziemlich gut funktionieren, jetzt gibt es quasi auch mit Stable Diffusion einen Upscaler, das heißt Upscaling im Sinne von, du hast ein kleines, verpixeltes Bild und sagst dann einfach Enhance und dann wird's groß. Und das ist nicht mehr so shittig wie damals, wo dann einfach alles nur pixelig groß wird, sondern es sieht richtig, richtig nice aus und das ist quasi, weil das Modell versteht, was das kleine Mal war, weil es halt selber nicht anders funktioniert, also Stable Diffusion funktioniert ja. Oder diese Diffusionsmodelle funktionieren ja so, dass du quasi kleinen Pixelbrei hast, dann machst du ganz viel weg und dann lässt du quasi das Modell erraten, was der nächste Pixelbrei sein soll und löschst dann wieder ein bisschen was davon weg und machst es wieder neu und dann hast du da quasi so verschiedene Schritte, bis du am Ende tatsächlich das eigentliche Bild hast. Also da hat man auch die Möglichkeit zu sagen, wie viele Schritte er da quasi so gehen soll. Und das ist halt normalerweise so, dass du das halt auch mit ganz klein anfängst und das dann halt auch größer machst. Und ja, genau, wenn du was ausdrucken willst, machst du ein Bild in klein und sagst dann Enhance. Und dann druckst du es aus. Und das ist schon eine coole Zeit, also in der wir da jetzt leben, wo wir einfach sowas machen können. Genau. Das war zu Stable Diffusion Version 2. Das heißt, wenn ihr quasi einen Computer habt, der das rechnen kann auf seiner Grafikkarte oder ein iPhone oder so, dann könnt ihr dieses neue Modell verwenden. Und es wird auf jeden Fall nice. Passend dazu gibt es Unstable Diffusion. Unstable Diffusion ist quasi das, wo sie mit Stable Diffusion Version 2 aufgehört haben, nämlich mit Porn. Und Unstable Diffusion versucht jetzt quasi Geld zu verdienen, indem sie einen AI-Porn-Generator ins Leben rufen. Ja, wie sie das genau machen, haben sie, glaube ich, nicht gesagt. Die haben nur gesagt, dass sie damit Geld verdienen wollen. Und es gibt eine Kickstarter-Kampagne. Vielleicht wollen sie irgendwie ein Modell rechnen, einfach nur auf Porn, im Gegensatz zu dem Stable Diffusion-Modell, was halt auf allen möglichen Sachen gerechnet wurde. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber ja.
Aha. So, werden wir sehen.
Springt jemand in die Lücke.
Springt jemand in die Lücke, die dann quasi mit Version 2 aufgebrochen wurde. Das stimmt, ja.
Okay.
So, dann machen wir hier. Warte, machen wir hier noch das da drunter. So.
Also hier.
Core ML Stable Diffusion.
Genau. Das ist aber, glaube ich, noch Stable Diffusion V1. Ja. Aber Apple ist irgendwie hingegangen und hat irgendwie das Stable Diffusion irgendwie portiert, würde ich jetzt mal raten. Ich verstehe nicht so ganz, was sie gemacht haben. Das interessiert mich auch nicht genug. Aber es ist mir jetzt nur gerade eingefallen, als hier MacFu Stable Diffusion V2 gesagt hat. Und das heißt dann irgendwie Core ML. Und es erlaubt dir halt irgendwie diese Stable Diffusions auf Apple Silicon laufen zu lassen. Also das heißt, du kannst das auf diesen M1, M2 Chips, was halt entweder diese neuen MacBooks oder es gibt irgendwie auch ein iPad, glaube ich, dieses iPad Pro, wo halt so ein M1 Chip drin ist.
Ja, also es läuft mit allen Modellen. Also jetzt hier auch mit dem Stable Diffusion Version 2.
Ah, krass. Das habe ich irgendwie noch nicht.
Kein Thema, weil dahinter steht ja einfach nur so ein Machine Learning Modell, was dann einfach reingeklickt wird. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, okay, wir haben jetzt Unstable Diffusion zum Beispiel, dann kannst du quasi dieses ganze Tooling und alles, was da drumherum ist, kannst du dann einfach 1:1 recyceln. Ja, nice. Und das ist schon cool. Das kannst du auch jetzt schon mit diesen Web-Interfaces und sowas, wo du dann einfach sagen kannst, okay, probier mal dieses Modell aus oder probier Stable Diffusion Version 1.5, aber noch weiter trainiert mit irgendwelchen Bildern, die du gut findest, aus oder so. Das ist schon sehr nice.
Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie so Apple Silicon habt, dann ist das jetzt vielleicht eure Möglichkeit, hier Stable Diffusion 2 auszuprobieren.
Genau, und wenn nicht, könnt ihr mit einem Chatbot chatten oder was? Der ist das so ein Eliza-Test mäßig dann? Oder was bringt das?
Ach so, genau. Es gibt als zweites AI der Woche von OpenAI gibt es
ein Chatbot.
Gibt es jetzt mal wieder einen Chatbot. Der lernt aber hoffentlich nicht von dem, was dem gesagt wird, sondern der ist da quasi einfach nur da.
Ja, da hatten wir schon schlechte Erfahrungen.
Facebook hatte da schlechte Erfahrungen. Alle haben damit schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen haben sie jetzt quasi diesen bei OpenAI, die Firma, die auch GPT-3 gemacht hat und natürlich auch DALL-E, haben sie jetzt auch einen Chatbot freigegeben und der soll wohl im Gegensatz zu den Chatbots damals noch ein ganzes Stück krasser sein in seinen Antworten und in dem, was er quasi was er bieten kann. Also ähnlich wie GPT-3, das ist so ein Modell, dem du sagst, schreibe eine Rezension für ein Restaurant oder sowas und dann schreibt er die halt für dich, ja. Gibt es jetzt halt auch diesen Chatbot und den kannst du dann zum Beispiel fragen, schreibe ein Gedicht
Das ist mir heute auf Mastodon entgegengeflogen, dass viele Leute irgendwelche Briefe haben schreiben lassen oder Gedichte haben schreiben lassen. Ach, das war das Ding.
Genau. Okay. Und das Besondere ist halt, dass es nicht nur irgendwie antworten kann, sondern dass es halt auch zum Beispiel, es kann auch Source Code schreiben, ähnllich wie Copilot. Es kann aber auch Gedichte schreiben und es kann auch
Briefe, habe ich gesehen.
Genau, Briefe, Bücher, alles, was quasi in die Richtung dort geht. Und was da jetzt so rauskam als Text, ist schon erstaunlich. Ja, also es ist schon richtig, richtig nice. Man weiß natürlich nicht genau, was für ein Input-Set OpenAI da genutzt hat, weil sie sind da halt so open, dass sie gar nicht sagen, was sie machen. aber trotzdem, was da quasi jetzt als Output rauskommt, ist schon echt Hammer. Also das
Also Skynet ist nicht mehr weit entfernt, ja.
Vielleicht.
Vielleicht.
vielleicht weißt du irgendwann nicht mehr, ob du jetzt mit einem Chatbot redest oder mit einer echten Person, bei Amazon ja, zum Beispiel. Weil jetzt merkst du das noch. Ja? Jetzt ist es quasi, du hast quasi diesen behinderten Chatbot und sagst, bitte, ich möchte mit dir mit dem Normalen reden und dann macht er das. Aber wenn dieser Chatbot dir tatsächlich helfen könnte, wäre das schon krass irgendwie. Also.
Genau, also noch besteht nichts so richtig.
Die Menschheit wird aussterben. Ja. Wenn das funktioniert, dann gibt sich niemand mehr die Mühe, sich mit anderen Menschen abzugeben, weil dann kannst du ja quasi Unterhaltungsbots bauen, die dir den ganzen Tag nach der Schnauze reden und dich schmeicheln und einfach dafür sorgen, dass du dich wohlfühlst. Und dann wollen Menschen nichts mehr mit anderen Menschen zu tun haben.
Ah, naja.
Weil sie ja den Social Feedback von diesen Bots bekommen, den sie haben wollen.
Aber das haben sie ja jetzt schon, oder? Diese Bots gibt es ja schon, auch wenn die einfach nur sagen, den anderen, den ich mag, ist scheiße. Und also, yeah. Nee,
ja, auf dem Level aber noch nicht, dass es wirklich ausreicht für soziale Interaktion.
Ja, aber oft braucht es halt diese Interaktion gar nicht so sehr, habe ich das Gefühl. Ja, also, wenn man sich so.
Und wenn, dann dauert es garantiert auch noch, bis du das dann wirklich in Roboterform vor dir stehen hast, weil bisher wollen die Leute ja dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, aufs nächste Feuerwehrfest gehen und sich da irgendwie zusammen mit anderen besaufen. Und auch wenn das, weiß ich nicht, eventuell dann kein Reden mehr ist, sondern nur noch Grölen oder andere soziale
Interaktion. Ja, aber wenn der Roboter das genauso kann, ich meine, warum?
Ja, genau. Dann musst du erst diesen trinkenden Roboter bauen.
Ich glaube, das ist einfach reicht ein echter Roboter.
Ja gut, aber also, ganz ernsthaft, in Japan, so mein Verständnis von dem, was ich lese, ist es ja bereits so, dass die Kids kaum noch wirklich miteinander interagieren, sondern wirklich sich zu Hause einschließen und den ganzen Tag vom Rechner gut. hängen. Find ich Wenn gut. das mit den 3D-Brillen noch besser wird, also dann bewegen die sich halt nur noch im VR-Raum. Also ich glaube, so verschiedene Dystopien. Wie bei
Surrogates oder so.
Wie bei Surrogates oder wie bei Wall-E, wo die Leute auf dem Raumschiff in den Liegen liegen. Und
genau, bis sie dann aus Versehen mal rausfallen und denken, oh, es gibt noch andere Leute. Oh. Ja.
Die Menschheit schafft sich selbst ab. Wollen wir noch einen Schritt weiter abschweifen? Habe ich das letzte Sendung schon erzählt? Habt ihr von dieser Theorie gehört? Die Menschen, die darüber nachdenken, wie es denn sein kann, dass wir in dieser wunderbaren großen Milchstraße wirklich anscheinend die einzige intelligente Lebensform sind. Und die Theorie, die das erklärt, ist, dass es wahrscheinlich so ist, dass der große Filter, dass jede Zivilisation, die so ähnlich unterwegs war oder sein wird wie wir, sich nach einer Weile selber abschafft, wie wir gerade dabei sind. Und dann über die Gesamtzeit des Universums gerechnet, belegen wir halt gerade nur einen sehr kurzen Slot. Und dann wäre die Wahrscheinlichkeit oder ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass wir zeitgleich mit einer anderen Zivilisation uns in dieser Entwicklungsphase befinden. Und deswegen treffen wir keinen, weil die sind entweder schon tot oder sie sind noch nicht entstanden.
Tja, ist ein Problem.
Ja, ich sehe das Problem
auch. Ja, weil dann treffen wir keine Aliens.
Ja. Und? Willst du Aliens treffen? Ich habe das Gefühl, dass es kein gutes Treffen wird, ganz ehrlich.
Kann es schlimmer sein als andere Menschen?
Potenziell ja, würde ich sagen.
Könnte aber auch lustiger sein.
Es könnte auch lustiger sein, aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit. Ich bin da nicht so optimistisch, muss ich sagen.
Nee, echt? Doch, doch, sehr optimistisch. Alle sind neugierig, die anderen auch. Und dann sieht die Neugierde dann und das Interesse füreinander.
Und dann finden sie heraus, wie lecker Menschen sind. Big Yikes. Uff.
Ja. Nee, aber einen großen Filter kannst du tatsächlich nochmal verlinken. Ja, haben wir so noch nicht drüber geredet, aber stimmt, das ist die Theorie, die dahinter steht zurzeit, ja. Warum wir noch keinen gesehen haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, da wir Überlichtgeschwindigkeit nicht erfunden haben, ist es halt auch einfach ein scheiß weiter Weg. Ja, also wenn du so am anderen Ende der Milchstraße sitzt und ich meine, wir sitzen ja auch schon relativ weit draußen, dann musst du erstmal hierher kommen und Hallo sagen. Und das geht halt auch nicht in einer Generation oder zwei oder so. Da musst du schon eine Anstrengung machen. Aber vielleicht machen wir uns ja noch irgendwann auf den Weg.
Ja, auf den Weg auf jeden Fall. Schaffen. Die Frage ist halt, ob man was trifft.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber kann man ja probieren dann mal irgendwann. Ich meine, Elon Musk fliegt doch bestimmt demnächst zum Mars. Und
ich hoffe.
Und dann
hat er nichts nicht mehr.
Nimm Twitter mit auf den Mars und dann kannst du nur noch auf dem Mars Twitter benutzen.
Gott sei Dank.
Dann ist ihm der Mars so langweilig und er fliegt halt einfach weiter. Ne? Und
der ist aber auch schon alt, ne?
Ist auch okay. Solange weg ist.
Solange macht er nicht mehr.
Jetzt.
Wie lang ist Elon Musk?
50 oder so?
Gott sei Dank. Wie lange ist Elon Musk?
1,80 Meter.
Das müssen wir jetzt herausfinden, wie lange ist es.
Ja, gar nicht. 1,51 Meter? Das ist winzig. Was ist das denn?
Steht hier nicht,
aber Meter.
Steht was von 200 Milliarden Dollar.
Nein.
Okay. Ja.
Aber wir können wir jetzt dieses OpenAI fragen? Du hast doch hier Chatbot. Also
ja, wo Chatbot.
Kann ich hier diesen Chatbot fragen? Wo hat's denn hier?
Weiß ich nicht, wie das funktioniert. Das muss ich jetzt herausfinden.
Free und die Antwort to use. Ist, free to use. Ah, hier.
Gut. Laut irgendjemand im Internet ist er 1,88 groß und laut jemand anders ist er 1,87 groß.
Ich glaube, er ist 1,35. Das ist
die Chatbot-AI-Sache.
Ich muss jetzt einen Account machen für das.
Das ist halt mal die wollen
auch. Bill Gates ist 1,80 übrigens. Mark Zuckerberg ist nur 1,70.
Süß.
Das sind jetzt die wichtigen Informationen, die wir hier verteilen.
Ja. Und die wichtige Frage ist, wann schießen wir die alle zum Mars?
Sobald es geht. Genauso wie wenn jemand auf Arbeit fragt, wann soll das fertig sein? Das ist so früh wie möglich.
Am besten gestern. Ja. Oh no, ich muss das ist mir zu doof, da muss man eine Phone Number verifizieren, um Access zu diesem Chat-Ding zu bekommen.
Das ist doch scheiße.
Frag doch OpenAI, der Chat, ob sie dir eine Telefonnummer gibt.
Oder ob sie dir ein Login machen.
Ja, die Fragen können wir leider nicht
beantworten. Zu diesen Telefonnummern können wir gleich zu News gehen und die erste News nehmen. Da sind 487 Millionen Telefonnummern, WhatsApp-Telefonnummern geleakt worden. Nimm doch einfach eine von diesen.
Genau, nimm doch eine von denen.
Also, kleiner Moment, also wo muss ich mir das runterladen?
Genau. Ja. Wo musst du dir das runterladen? Das weiß ich leider nicht. Sie werden, glaube ich, noch im Darknet verkauft.
Ja. Über den Preis ist nichts bekannt. Ja. Aber wir haben ja jetzt hier Podcast
verhandelbar.
Ja, ich denke
auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, du kannst. Das ist, glaube ich, so ein Ersteigerungsdings. Also aus Frankreich sind 20 Millionen Telefonnummer vertreten. Aus Deutschland definitiv sind auch einige da. Ist schon ein großer Batzen. 6 Millionen aus Deutschland. Also, ja, wenn du mal schnell knapp 500 Millionen Telefonnummern brauchst, such dir doch einfach eine davon. Ein bisschen traurig, aber ich würde sagen, wir haben es euch gesagt, dass sowas passieren kann. Jetzt ist eure Telefonnummer auch weg.
Ja. So. Kannst du mir das Podcast-Money überweisen, Ingo? Ich schicke dir eine IBAN und dann werde ich da mal Telefonnummern kaufen, dass ich hier einen Chatbot
für deinen Gast, ja, genau, damit er dir dann einfach ein paar Telefonnummern, ja, machen wir so.
Guter Plan.
Ja, mehr können wir, glaube ich, über dieses WhatsApp-geleakte Telefonnummer auch nicht sagen, werden halt irgendwo im Darknet angeboten, Quelle unbekannt. Ja,
Quelle unbekannt, auch nicht klar, ob die alle von WhatsApp sind oder auch von Leuten, die quasi nur bei WhatsApp jemanden als, die Telefonnummer drin haben, weil jemand anders sie anchatten wollte oder das Adressbuch hochgeladen hat oder sowas. Die Möglichkeit gibt es ja auch noch. WhatsApp wäre ja mal dein komplettes Adressbuch ins Internet hochladen. Und vielleicht sind da einfach auch ganz
nicht,
viele.
Macht es.
Tatsächlich. Ja, nein. Ich glaube, du kannst ihn immer wieder davon abhalten, aber du kannst halt niemanden anchatten. Das hatte ich, da habe ich gar nicht mehr drüber geredet, wie beschissen es ist.
Ja, und das machst genau du und irgendwie drei andere komische Pappnasen und der Rest lädt halt an das ganze scheiß Phonebook hoch. Und das bringt dann halt auch wie nix, wenn du das machst, weil.
Ja, weil jemand anders mich schon geowt hat.
Irgendjemand deiner Kollegen hat das garantiert hochgeladen.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein Problem.
Das ist leider gelaufen.
Ja, nicht gern. Aber trotzdem muss ich es ja nicht quasi, muss ich ja nicht Teil des Problems werden.
Das ist so, aber es ist mehr so ein
Placebo-mäßig.
Ja, das ist so ein Placebo, so fürs gute Gewissen kannst du das natürlich machen und ist sicher auch gut, aber ja.
Am Ende bringt es nichts.
Ich glaube nicht, dass es wirklich einen Impact hat, ja.
Ja, okay. Aber trotzdem, also wie gesagt, ich bin nicht Teil des Problems wenigstens.
Ja, das ist gut. Ja.
Genau, und jetzt habe ich auch, ohne WhatsApp läuft es auch gut. Sage ich einfach den Leuten, es geht nicht. Können die mir eine E-Mail schicken oder so.
Schickt mir eine E-Mail oder kommt das Signal? Mhm. Ja. Ja. Oder Threema. Wobei Threema die Woche auch schon wieder irgendwelche Updates gemacht hat und das bin ich schon wieder raus. Aber
gut. Dieser neue Scheiß hier.
Ja, es, irgendein Update gab es und dann hat es geleuchtet und geklingelt und wollte geupdatet werden und ich habe gedacht, was? Und jetzt kann es irgendwelche großen Gruppenanrufe oder das war irgendwas kann es jetzt ein neues, tolles. Aber solange das irgendwie nicht auf 5 Telefonen gleichzeitig klingelt, ist das Threema funktioniert das für mich nicht. Gut. Kommen wir zu vielleicht was Gutem. Ich habe keine Ahnung, was Init 7 2PM TP ist.
Hast du es schon wieder vergessen?
Was?
Da haben wir schon mal drüber geredet, hier.
Ja, dann habe ich es eindeutig vergessen. Aber wenn du es erzählt hast, vielleicht habe ich es auch verdrängt.
Yeah, fair enough. Init 7 ist hier dieser Internet-Provider, der dir 25 Gigabit in beide Richtungen gibt. Und wie sie das machen ist, die basieren halt drauf, dass jemand halt so ein Peer-to-Peer, so ein Point-to-Point Faser-Modell ausrollt. Oh, heißt, du hast irgendwie halt eine Faser vom Kunden zum Rechenzentrum im Prinzip. Und dann kann halt jeder Provider kommen und kann da halt seine eigenen Dinge draufschalten. Und wenn dein Provider halt cool ist, kann er da halt 25G oder 50G oder 100G Optik reinbauen und dann hast du halt 100G. Wenn du auch eine 100G Optik auf der anderen Seite hast, logischerweise.
Ja, das kann man ja.
Genau.
Das Problem ist ja lösbar.
Genau. Und genau, ziemlich cooler Provider, haben wir hier zu Hause auch, funktioniert auch gut, 10 von 10, keine Notizen. Und jetzt gibt es aber hier in der Schweiz gibt's diese Swisscom, was so der Monopolist ist, was so die Telekom der Schweiz ist. Ist halt kleiner, aber halt gleich scheiße. Und die sind halt hingegangen und haben sich so gedacht, wäre ja voll doof, wenn andere Leute dieses Glasfaserzeug auch benutzen können. Wir machen hier so ein Point-to-Multipoint. Und damit können sie sich halt die ganze Infrastruktur so ein bisschen monopolisieren. Und dann halt Leute nur auf ihr Zeug lassen und dann halt im Prinzip so Bedingungen diktieren und halt sagen so, ja, du kannst ja halt ein Gigabit drüber machen und du musst halt unsere Infrastruktur benutzen und so. Wollen wir nicht und Init 7 hat halt dagegen geklagt und sie haben jetzt Recht bekommen.
Oh, okay. Das ist gut.
Und das ist gut, genau. Also beziehungsweise, ja, es ist irgendwie noch nicht ganz durch, aber sie haben jetzt irgendwie also die Wettbewerbskommission hat jetzt der Swisscom verboten, das zu machen. Und dagegen hat dann die Swisscom, also irgendwie, ich glaube, Init 7 hat halt irgendwie so eine Beschwerde eingereicht und dann hat die Wettbewerbskommission mal gesagt, ja, solange diese Beschwerde nicht geklärt ist, darf hier Swisscom nicht weiter dieses Point-to-Multipoint weiter ausbauen. Und dann hat halt irgendwie Swisscom dagegen geklagt und da hat jetzt irgendwie Init 7 Recht bekommen und gesagt so, ja, die Swisscom darf nicht weiter Point-to-Multipoint ausbauen, aber die initiale Klage ist, glaube ich, immer noch, ja, das geht noch. Aber das ist halt ein gutes Indiz dafür, dass vermutlich halt auch ja, dass das grundsätzlich, ja, dass sie nicht durchkommen mit diesem Peer, diesem Point-to-Multipoint, was sie da gerne machen würden, weil ihre Argumente dafür ist auch so, es ist halt so ein paar Prozent billiger oder so.
Ja, es reicht halt.
Genau, aber es ist halt.
Und insbesondere, wenn man die anderen Leute noch zwingen kann, dann. Also
genau, ja, ja, also es geht, kann. Ja, genau. Warum das die Swisscom halt will, ist, dass sie ein Monopol haben. Und das,
Genau, kannst du auch die Preise wieder bestimmen.
Genau, kannst halt Preise machen, wie du willst. fände ich als Monopolist natürlich dann auch gut.
Ja.
Ich habe hier über einen Side-Channel so ein OpenAI, wir können immer noch, was war die Frage?
wie groß Elon Musk ist.
Wie groß ist Elon Musk?
Oh, wie tall ist Elon Musk? Wahrscheinlich musst du so fragen.
Wie lang ist Elon Musk? Okay, dann kommen wir von dem einen Monopolisten zum anderen, nämlich zur Deutschen Telekom. Wahnsinn, die Deutsche Telekom hat zunehmend Power-User in ihrem Festnetz, finde ich auch lustig.
Power-User im Festnetz?
Was?
Ja, Power-User. Wie viele Leute musst du am Tag parallel anrufen, damit du Power-User im Festnetz bist?
Zwei
wahrscheinlich.
Weil ich mein, hä?
Aber du hast noch vier Leitungen.
Leitungen.
Drei Telefonnummer, vier Leitungen oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr.
Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, ob zwei oder vier Leute parallel anrufen kann, aber dann hört es auch schon auf. Auf jeden Fall ist lustig, wie sie Power-User definieren. Power-User sind Leute, die über 1 Terabyte verbrauchen. Dann gibt es noch die Kategorie
Superpower-User.
Superpower-User. Genau. Das sind, glaube ich, die Leute, die über 2 sind. Ich habe mal geguckt.
Ultra Power User.
Ja, was kommt danach? Weil ich war letzten Monat bei 3,1 Terabyte. Was ist das?
Du bist Monster Power User.
Monster Kill, genau. Ja, okay. Monster User. Monster Power User. Okay, einigen wir uns darauf. Ja, ist lustig. Finde ich sehr lustig.
Okay, alles klar. Das ist ja auch schon bei 1 Terabyte als Power-User gelten. Das ist auch schon nicht so.
Genau.
Okay, alles klar. Na gut, ja. Ich glaube, wenn du einfach nur normal, ich weiß nicht, so einen Streaming-Dienst benutzt, bist du ja schon Power-User. Also wenn du, keine Ahnung, Netflix oder sowas benutzt, einmal am Tag, einmal am Abend und dir irgendwelche Serien reinziehst, dann bist du ja wahrscheinlich schon Power-User.
Dann weiß ich nicht, ob du auf 1 Terabyte zusammenkommst, aber wenn es 4 Personen die ganze Zeit im Haushalt machen, wahrscheinlich schon irgendwann. Aber sonst musst du schon ein bisschen Downloads, Uploads haben, sonst kommst du, glaube ich, nicht so schnell auf 1, 2, 3 Terabyte. Aber ja, man kommt dahin als Normal-User, würde ich sagen. Aber vielleicht sehen wir ITler das auch schief. Vielleicht bezahlen alle anderen auch gerne irgendwie 80 Euro für ihren Glasfaseranschluss und benutzen ihn dann nicht richtig oder so. Ich, keine Ahnung.
Aber das müssen die ja, ansonsten ist ja nicht genug Ressourcen für die Power-User.
Also mit Power-User meinen wir schon Leute, die mehr Strom benutzen, oder?
Ja, genau.
Nee, die einfach nur Strom benutzen, die restlichen haben nur so eine Kurbel.
Power-User im Festnetz. Ach, das ist so schön, ja.
Festnetz-Power-User. Kannst du das dann auch in dein CV schreiben, oder?
Ja, genau.
Festnetz. Status Power-User bei Telekom.
Nee, Monster-Power-User.
Power-User.
Schön. Übrigens, auch Vodafone hat so ähnliche Probleme. Mehr kann ich dazu
mit
jetzt auch nicht.
Monster-Power-Usern, oder was?
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob sie es jetzt gut finden oder nicht gut finden.
Was, dass sie Power-User
haben? Dass sie Power-User haben? Prinzipiell?
Ja.
Ich glaube nicht. Sie hätten gerne nur Leute, die ihnen Geld geben. Das würde denen, glaube ich, ausreichen. Die brauchen nicht, dass da irgendwas über ihr Netzwerk passiert. Das ist eher so ein Buy-Ding.
Ja. Es passiert aus Versehen, dass die Leute die Leitung dann verwenden.
Genau.
Ja. Okay, kommen wir wieder zu was Technischem. Wobei, ich brauche es nicht, aber gibt ja irgendwelche Leute, die irgendwie das Windows-Subsystem für Linux verwenden.
Sad.
Ja, weil die können sich kein richtiges Linux leisten. Und deswegen müssen sie sich halt eine Windows-Lizenz kaufen und dann ein Linux drauf tun. Oder
ja,
ich verstehe das Konzept nicht ganz, aber kann man jedenfalls machen. Also wenn man sich kein richtiges Linux leisten kann, kann man natürlich auch das auf einem Windows tun. Und das ist jetzt endlich
neu,
fertig.
Oder was?
Ist jetzt nicht mehr Beta, sondern
kann jetzt jeder über den Store haben.
Ging das nicht vorher auch schon? Gut, ja.
Was war die Frage?
Wer hat diese News da reingetan?
Ah, ich? Ja, aber
dann
erzähl doch
was dazu.
Ja, ich musste hier mit dem Chatbot herausfinden.
Dann frag doch mal den Chatbot, warum hier, jetzt, ja, warum okay, das so lange gedauert hat mit dem Windows Subsystem.
Genau, also.
Du kannst ja mal den Chat fragen.
As a language model, I don't have any information about Elon Musk's height or any other physical characteristics. Was ein bisschen disappointing ist.
Du kannst fragen, ab wann du Monster Power User bei Telekom wirst.
Genau. Und warum das mit diesem Windows-Subsystem von Linux jetzt so lange gedauert hat?
Also was heißt lange gedauert?
Ich weiß nicht. Also haben wir nicht vor 5 Jahren das erste Mal davon geredet?
Ah, genau.
Jetzt
also,
ist fertig,
die News, ja, die News ist, jetzt ist fertig. Jetzt ist es, also es war halt ganz lange, war es halt
Beta.
Preview, Alpha. Gelabelt als Preview. Und jetzt haben sie halt diesen Schritt gemacht und gesagt, hey, ist jetzt offiziell generally available. Aber ja, du kannst es natürlich irgendwie schon die ganze Zeit einfach installieren. Das, das ist eigentlich auch schon die ganze News. Es ist jetzt halt, sie haben das Preview-Label gedroppt und sie haben halt irgendwie, wie sie das halt kontinuierlich machen, irgendwie Dinge verbessert und so. Und ich meine, es ist eine gute Sache, können diese tollen Windows-User auch mal
Linux benutzen.
Schön.
Oder Leute, die eben Windows nutzen müssen, kriegen auch die Chance auf eine angenehmere Umgebung. So kann man auch sagen.
Mhm. Genau.
Falscher Job, würde ich sagen. Genau. Ist noch nicht das Endziel erreicht, aber es ist eine angenehmere Umgebung.
Ich wollte gerade gucken, ob ich hier irgendwie tatsächlich was einstellen kann an meinem Audio-Interface, dass ich nicht ganz so doll übersteuere, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe jetzt mal einfach das ein bisschen, also der Chat sagt, ich übersteuere. Ja, wenn ich lache, ich sollte nicht so oft lachen. Ich
höre einfach auf zu lachen.
Sei einfach nicht so laut, Ingo. Ja. Nicht so laut.
Aber laut genug, dass die AI dich versteht, wenn du eins von unseren Chaptermark sagst.
Ja, und also was man fairerweise auch dazu sagen muss, ich glaube, der Output ist auch nochmal geboostet, weil sich Leute immer beschwert haben, dass der Stream zu leise ist.
Ah, okay.
Das heißt, ich ein bisschen von diesem Peaking könnte tatsächlich auch von dem kommen, was dann halt auf dem Recording nicht drauf
hoffentlich
ist,
weil nicht das der Fall ist. Nee, ich sehe es tatsächlich im Studio-Link auch, dass ich gerade wenn ich lache, übersteuere. Ich weiß nicht, ich konnte früher an diesem Zoom das mal einstellen, aber vielleicht geht das nicht, wenn ich in dem Modus betreibe. Oder konnte man so einen Kompressor einstellen. Aber finde ich gerade
nicht. Nur mit ISO Mixer wird das tricky.
Nee, an der Hardware selber.
Ach so, an die Hardware, okay.
An der Hardware konnte man früher einen Kompressor einstellen, aber vielleicht geht das nicht, wenn ich ihn als Audio-USB-Device verwende, sondern nur, wenn ich ihn quasi als Recording-Device verwende, weil irgendwie mein anderes Gerät ist irgendwie kaputt oder es liegt an meinem Alsa oder an Pipewire oder was auch immer. Jedenfalls habe ich heute ein anderes Setup als normalerweise und deswegen sorry, wenn es komisch anders klingt. Ja. Gut. Oder auch nicht. Wo sind wir? Ah, wir sind bei der Schaltsekunde. Die hätten wir auch als irgendwie Toten der Woche nehmen können,
das
oder?
Wieso? Ja.
Weil ja, es ist tot. Die Schaltsekunde ist tot. Hä? Wir hören auf, die Schaltsekunde einzuschalten.
Wieso? Kann man das einfach machen? Kann man das einfach sagen?
Ja.
Kann man das einfach sagen? Jetzt aber, sag nicht, dass wir jetzt auch einfach aufhören könnten, Sommer- und Winterzeit zu machen.
Technisch so können wir das.
Also am besten an diesem ganzen Artikel, den ich hier verlinkt habe, der eine Felix hat noch einen anderen Artikel verlinkt, ist ja eigentlich der letzte Satz. Das ist das, was ich auch schon irgendwie in diesem Podcast 6, 7, 8, 9, 10, 100 Mal gesagt habe. Die Wissenschaft verwendet schon heute keine lokalen Zeiten mehr. Wir sprechen alle in UTC. Ja, schafft doch einfach diese scheiß lokalen Zeiten ab, nehmt einfach UTC fertig. Ja, dann wären wir durch mit dem Ganzen.
Das fühlt sich aber so unnatürlich an.
Nee. Ja, aber auch nur irgendwie 2, 3 Jahre und dann haben wir uns dran gewöhnt. Man hat sich an vieles schon dran gewöhnt. Aber wir schaffen die Schaltsekunde ab.
Ich bin ein bisschen erschrocken, dass diese Aussage von dir kommt.
Was?
Du meinst, weil ich alt bin genau. und mich nicht mehr an Sachen gewöhne. Ja, ja, doch, es gibt Sachen, für die brenne ich und das wäre so ein Teil. Lass uns einfach diesen Scheiß abschaffen, wir nehmen neue UTC und dann ist Feierabend. Für immer.
Aber du musst ja auch alle mitspielen. Weißt du, wie schwierig das ist, irgendwie nur ja, in Europa irgendwas zu klären?
Wie man daran sieht, dass wir immer noch nicht diese blöde Zeitumstellung abgeschafft haben, ja. Ja. Hm. Genau.
Das ist aber ja erstmal postponed für immer oder so. Was war da?
Bis 2035 schaffen wir auf jeden Fall diese Schaltsekunde ab, weil das ist irgendwie für die IT-Technik. Ja, 2035.
Das ist ja du hast dir gerade versprochen, dass wir die Schaltsekunde abschalten.
Ja, wir schaffen und die ab.
Bis 2035, da ja, kommt die letzte vielleicht, wer weiß schon so genau.
Genau, also ich meine, ob wir bis dahin Sommer-Winterzeit abgeschafft haben, steht noch nicht fest. Aber bis 2035 haben wir die Schaltsekunde abgeschafft.
Das ist doch behindert. 2035 ist ganz schön lange hin noch.
Ja, da sind alle meine Kinder über 18. Das ist
Und dann kannst du den Kindern erzählen, wisst ihr doch damals, als die Schaltsekunde uns die Computer kaputt gemacht hat? Ja.
Aber ich bin immer noch nicht in Rente, von dem her. Das ist alles noch Ja, so lange ist dann doch wieder nicht. Die einzigen, die dagegen sind, sind die Russen. Also gegen die Abschaffung der Schaltsekunde.
Aber die brauchen wieder was.
Ja, ja, ihr GLONASS, also GPS-Klon, der braucht irgendwie diese Schaltsekunde und deswegen hätten die es gern später. Tja.
Tja, so, man kann es halt nicht immer ein Recht machen.
Genau. Aber was die Russen machen, ist uns ja gerade egal, deswegen.
Jetzt gerade, das ist korrekt, ja. Also nicht ganz egal, also aber egal, was sie wollen.
Genau, ist egal, was sie wollen, wir hören nicht auf sie. Ja, ja das tut mir auch leid für die Russen, aber ich meine, sie hätten ja auch nicht in die Ukraine einmarschieren müssen.
Wir sind hier zum Glück überhaupt nicht politisch.
Nee, ich meine, wir mussten ja auch fliehen aus Russland mit unserem Podcast. Das war ja hart, traumatisch sozusagen.
Das stimmt, das ja. ist ein großes Thema. Da sind wir privat persönlich betroffen einfach.
Genau, mhm. ja. Und deswegen.
Wo sind wir jetzt nochmal? Was haben wir uns ausgesucht?
Irgendwas, wo wir 5¼ oder 7¾ Habe ich das schon wieder vergessen. Aber irgend so eine Zeitzone, die einfach noch witziger ist.
Eine halbe Stunde hat.
Ja, nee, nicht eine halbe, es war, glaube ich, eine Viertel ja, oder so.
Es war irgendwas mit Viertel, das habe ich auch noch, aber ich weiß nicht mehr welche.
Ist auch Kalkutta oder keine Ahnung, irgendwas da in der Gegend. Gut, Schaltsekunde wird abgeschafft und bis dahin verwenden wir alle UTC.
Erzähl mir mehr.
Ja, ich werde einfach der Diktator der Welt und dann entscheide ich sowas einfach.
Wie läuft so mit Lokalpolitik?
Ja, ja.
Bingo. Hast du schon dein Zug, dass der auch zweimal anhält in der Stunde?
Ja, ja. Ich bin kurz davor. Es wird alles gut.
Und gleich danach kommt UTC.
Ja, genau.
Gleich für die Welt.
Danach. Ja, 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 das ist der Plan. So sieht's aus.
Ja, okay. Ja.
Also, so. Ist gut. Das hier.
Ja.
Das hier.
Das hier und das andere und dann
hier. Ich versuche gerade das hier, das was da als nächstes steht, zu verschieben.
Ja, nicht sehr erfolgreich, oder schon?
Ja.
So, jetzt. Und dann kommen wir jetzt, ich springe da jetzt einfach mal, weil ich glaube, das mit der Schaltsekunde ist jetzt durch. Aber eine Schaltsekunde hat ja auch ein bisschen was mit Warp zu tun.
Mhm. Oh.
Irgendwie.
Irgendwas
und deswegen wollte ich euch von der Warp-Shell erzählen.
Okay.
Ah, ja, klar, aber total gesehen.
Habt ihr schon davon gehört? Die Warp Shell ist eine Terminal-Implementierung in Rust und die bewerben sich als The Terminal for the 21st Century.
Und ja, gut, aber da gibt es eine Million, also.
Ja. Was? Nein, kann nicht
doch,
sein.
Doch. Also, da gibt es eine Million Leute, die irgendwelche komischen Shells implementieren und da gibt es bestimmt auch einige, die in Rust sind.
Ja, aber vielleicht sollten sie für so 22nd Century werden.
Ja, aber die sagen alle, dass es cool ist.
Also Terminal-Implementierung, das heißt, man kann immer noch die ZSH da drin benutzen.
Ja.
Und die normal, ZSH in dem Mac-Terminal bei mir, die fühlt sich irgendwie behäbig an. Und in Warp ist prima, ist super. Und die haben ein paar nette Konzepte da drin. Die Zukunft ist Rust-based, würde ich damit eigentlich sagen.
Ja. Rust im Kernel, Rust in Android, Rust in der Shell, warum nicht? Ich meine.
Ja.
Mir ist es egal, was da drunter läuft. Ich benutze die nur.
Ah, hier. Rust in Android.
Ja, da gab es auch eine News.
Ja, da gab es eine News.
Dass sie irgendwie gesagt haben, weil sie jetzt weniger, also mehr Rust benutzen, haben sie weniger Memory Issues.
Ja.
Was nicht wirklich überraschend ist, weil es das quasi unter Rust ja nicht mehr als Problem gibt.
Genau, also irgendwie die Usage von Rust ist irgendwie, sind Native Code, ich glaube, neuer Native Code, der geschrieben wird, ist irgendwie zu 21% in Rust. Irgendwie so. Und ja, die Vulnerabilities gehen halt irgendwie runter. Man sieht da halt so eine.
Genau, und jetzt war es irgendwie das erste Mal, dass Memory-Issues nicht das Hauptproblem von Android war, sondern irgendwas anderes.
So. Ich finde gerade ich finde nur gerade das 9-to-5-Google-Ding sie, aber.
Vielleicht um noch eine Schleife an. Eine perfekte Primärquelle.
Ja.
Rein damit. Um noch eine Schleife an Warp dran zu machen. Es ist not yet open source. Das ist so der
Dann können das nicht in Ordnung.
Sie versprechen,
sie wollen. Sind sie so wie OpenAI oder was? Für immer closed source.
Sie wollen demnächst mal open sourcen.
Ja. Ja, also vorher dürft ihr das nicht verwenden.
Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich habe das Gefühl, ich habe vor 2 Jahren, einem Jahr schon mal sowas gepickt, was genau auch hier so eine Shell in Rust war. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Oder vielleicht wollte ich das einfach nur ausprobieren, aber habe es nie gepickt. Das kann
wahrscheinlich war es wenigstens Open Source.
Ja, aber ja, es war eben Open Source und es war.
Das war wahrscheinlich das Problem. Ja. Was nichts kostet, kann nichts sein oder so.
Noch kostet überhaupt nichts. Individual
da kann's auch nichts free. Sein.
Und die Team and Enterprise Licenses ist to be done. Noch nicht definiert. Und sie wollen so schöne Features, dass man Konfigurationen übers Team sharen kann. Real-time Terminal Sharing.
Okay. Also das, ich glaube, das, also,
nee.
Mal gucken.
Das Ding ist quasi bei diesen Sachen, ich glaube nicht, dass irgendjemand da gewillt ist, Geld für auszugeben. Weil was du quasi, worüber du glücklich bist, wenn du auf irgendwie einen Computer dich einloggst und dann hast du irgendeine Shell, die halbwegs okay ist zu benutzen und dann ist quasi schon Glücklichkeit. Und was die Leute in ihrem echten Terminal machen, die müssen halt Visual Studio Code oder so. Und da hast du halt keine Shell mehr.
Ja.
Und also da kann ich auch zusammen entwickeln. Und
genau, kannst zusammen
für alles entwickeln, andere,
kannst du zusammen runterladen.
Und bei allen
kann anderen Lizenzquatsch mit deinem Chef klären und so.
Für alles andere kann ich Screen und Tmux verwenden. Das ist irgendwie,
keine Ahnung.
Da kann ich auch mit Leuten zusammen in einer Shell und so.
Ich stimme euch zu, es ist auf jeden Fall eine sehr anspruchsvolle Nische, in die sie versuchen, sich da einzubringen. Aber vielleicht schaffen sie es ja so gut zu sein, dass es tatsächlich
sich drei Leute gibt.
Aber dann ist es halt immer noch nicht auf andere Leute Computer drauf.
Ja, richtig.
Also wenn du dich jetzt quasi auf den Server einloggst, dann hat der diese komische Shell nicht. Das ist halt einfach nicht so. Der hat einfach eine Bash oder so. Oder wenn du Pech hast,
ja, das ist ja kein Problem. Weil es ist ja keine Shell, es ist eine Terminal-Implementierung. Die Shell ist ja die gleiche. Das ist ja, es ist einfach ein schnelles Terminal. Ach so, ist quasi
nur das Window oder was?
Ja, genau. Oh. Das ist das,
wo die Shell schwieriger
ausgeführt wird.
Na gut, okay.
Jein.
Also ich bin noch nicht überzeugt, muss ich sagen.
Ich bin auch nicht überzeugt, also so gar nicht.
Es macht Spaß, es zu benutzen, das wollte ich nur erzählen.
Okay, das ist
immerhin. Okay, gut.
Also hier, ich habe es übrigens gefunden und ich glaube, ich habe es nie gepickt, aber ich hatte das ganz lange auf meiner Liste zum Ausprobieren und ich habe es dann nie gemacht. Dieses, frag mich nicht, wie man es ausspricht, Alacrity.
Alacrity.
Vielleicht, was weiß ich.
Alacrity.
Genau. Und das auch hier Fast Cross-Plattform OpenGL Terminal Emulator und in Rust und super fancy-pancy. Und das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, Open Source halt immer. Und wird irgendwie immer noch aktiv weiterentwickelt. Also da würde ich mir dann vorher irgendwie sowas und es gibt hier Bunch of andere, die schon Open Source sind und ich, keine Ahnung. Also, ja, es ist irgendwie Warp sieht irgendwie, sie haben eine nice Webseite gemacht. Props für das, aber
immerhin.
Sonst
ja.
Das ist nicht mal etwas überzeugt.
Aber vielleicht ist es ja auch ein guter Drop-in-Replacement einfach.
Mhm. Maybe. Aber man muss, ja.
Ich kann ja mal nichts Shell machen. Nix Shell, P. Ah, Luck. Alacrity oder da. Und da ist es. Alacrity, wie sieht's aus? Ja, sieht aus wie eine Shell, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, es funktioniert. Eben, also es ist halt auch das, das andere ist so.
Ich meine, kann das irgendwas? Ich kann nicht Rechtsklick drücken, ich weiß nicht genau, worum es liegt. Vielleicht kann ich auch nichts auf dem Rechtsklick. Ja. Vielleicht ist sie auch voll schnell, ich keine Ahnung.
Ja, ja, also ich glaube, das ist so, das war so das, das Große, ist halt super snappy und modern, irgendwie mit guten Defaults und kannst es irgendwie konfigurieren.
Also,
also ja, wird, keine Ahnung. Ich benutze hier, wie heißt das? Terminator. Ich glaube, es heißt Terminator.
Ja, okay.
Wenn es irgendwie in Python ist oder so. Und es hat auch so funktioniert halt.
Ich habe OxVT gekannt. Na gut, aber so hat jeder etwas jetzt quasi. Ist ja auch in Ordnung.
Genau. Genau, Terminator ist Python. Das funktioniert halt.
Okay.
Genau, ich bin da auch raus. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal über Threema reden. Ich habe es ja vorhin schon mal einmal ganz kurz erwähnt. Aber Markus, go.
Threema 5.
Ja.
Für Android ist released worden. Und das Schöne ist, dass es jetzt Anrufe für Gruppen mit bis zu 16 Teilnehmern gibt. Man kann also jetzt quasi seinen seinen Clubhouse-Call in Threema machen.
Also ich finde, sie sollten das Five-Mal nennen.
Quasi hochzählen.
Ja. Und dann ist auch immer klar, wie das nächste heißt.
Okay.
Ja, ja, ja. Anstelle von Versionen sollten sie einfach immer den Namen ändern.
Das wäre auch immer sehr witzig.
Das wäre... Es wäre voll der Pain, weil du musst ja nach vermutlich auch immer die App wieder neu runterladen und so.
Jetzt ja, ja, mit jeder Version. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Probleme macht an Stellen, wo du es jetzt gerade noch nicht vorhersehen kannst.
Ja. Genau, und also 5.0 wurde vorgestern, am 29. freigegeben. Und diese Video- und Gruppenanrufe, die man jetzt bis zu 16 Leute machen kann, sind außerdem auch Ende-zu-Ende verschlüsselt. Also Gruppenanrufe. Das ist sehr nice.
Nutzt das jemand?
Also Gruppenanrufe wäre schon cool. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich das in Zukunft nutze. Weil manchmal hat man das schon, dass man sich denkt, es würde halt schneller gehen, wenn ich kurz mit den drei Leuten sprechen würde und wir nicht versuchen, das in einem Chatraum zu lösen.
Ja.
So, und deswegen,
also drei Leute,
definitiv
dann gehe ich, dann mache ich einfach einen Jitsi-Meet auf und treffe mich mit denen und dann.
Viel zu umständlich. Wenn du eh einen Streamer-Chatraum hast, den Leuten dann klar zu machen, hier kommt jetzt alle in die, da rein.
Ja, ja.
Sonst,
das schicke ich einen Link rum.
Einfach auf den Telefonhörer klicken und dann sagen, ihr sprechen jetzt. So.
Ja, ja okay. Und dann sag, oh, leider, ich bin gerade im Teams-Meeting.
Ja. Genau. Ich bin schon auf diesem Jitsi-Server. Ich bin hier im BBB.
Ja, ja. Also mehr Convenience sehe ich, aber 16 Teilnehmer sehe ich. Also, wie du sagst, mit drei Leuten oder so. Also.
Ja, also 16 Teilnehmer ist eher, jemand referiert was und die anderen stellen vielleicht
ja,
einzelne
aber das,
Fragen.
Das machst du ja. Dann ja nicht mehr. Dann bin ich wieder bei Ingo, wo du halt dein Jitsi aufsetzt oder so.
Nö, es geht um Normal-User. Also,
ja, aber wenn du referierst,
aber wir sind
nicht,
nur mal eine Bubble. Hä? Und wenn Leute nur mal Threema benutzen und beziehungsweise von ihren Family Support Threema versorgt bekommen haben und dann sind sie halt dieses Tool gewohnt und dann ist das viel weniger Aufwand, da kurz einen Call aufzumachen und sich da zu treffen und Dinge zu besprechen. Und klar, mit 16 Leuten brauchen wir eine gewisse Disziplin in einem Call, aber das lernen die Leute ja recht plastisch dann selber. Ich kann mir schon vorstellen, dass das genutzt wird.
Hast du
aber
schon benutzt?
Ich stimme dir zu, üblicherweise sind das wahrscheinlich eher so 3 bis 4 Leute, ja. Wenn du einen Gruppencall machst. Ja.
Hast du schon ausprobiert, Markus?
Nein, weil mangels Android-Gerät. was aber für Android und iOS neu geht, ist in Gruppenchats auch Zustimmen und Ablehnen-Funktionen. Also dieses, man kann ja gewisse Sprechblasen mit einem Daumen hoch markieren. Das geht im Moment in One-on-One-Chats, aber nicht in Gruppenchats. Und seit
das wichtig,
vorgestern ja. Geht es auch in Gruppenchats.
Das beste Feature ever, ja. Und also warum auch immer das nicht in Gruppenchats funktioniert hat.
Jetzt geht's ja.
Das braucht man schon. Aber ich muss gerade mal schauen. Ich habe Threema nicht mehr installiert auf meinem Telefon.
Ich habe es zwar noch installiert, aber es ist, wie gesagt, solange das nicht auf allen Geräten gleichzeitig ankommt, sondern immer nur auf dem letzten.
Ja, ja, ja. Das ist ein Problem, ja.
Brauche ich das? Also, ich habe halt drei Telefone. Sorry, das ist halt. Die klingeln auch gleichzeitig, ja. Da muss Threema auch das hinkriegen, dass die Nachrichten alle gleichzeitig kriegen. Ich habe schon so oft Nachrichten bei Threema verloren oder Leute haben mir was geschrieben und sich dann gewundert, warum ich nicht mich melde. Ich habe gesagt, ja, sorry, ist halt auf dem falschen Gerät angekommen und dann kommst du dir irgendwie ein bisschen doof vor. Deswegen, ja, sorry, muss ich Signal leider den Vorzug geben. Das.
Ach komm jetzt, aber was auch neu ist in Threema, ist, du kannst empfangene Bilder ad hoc bearbeiten und direkt zurückschicken. Du kannst also drauf tippen und halten, kriegst dein Bleistiftsymbol und dann kannst du dann rumkritzeln und direkt sagen, nice. So sieht's richtig aus, korrigier das mal. Und dann schickst du es zurück. Das kannst du das Signal bestimmt nicht.
Toll. Auf meinem Desktop schon. Also ich meine, dann mache ich das, mir halt ein
das ist Programm außer Konkurrenz. Auf. Hör auf.
Also im Übrigen
ich kann man neu in Threema 5.0 für Android auch Nachrichten mit Perfect Forward Secrecy versenden. Und
das ist natürlich gut, ja. Das sollten eigentlich alle Programme benutzen.
Also das Bilderding würde ich wahrscheinlich einfach mit einem Screenshot machen. Das hört sich ein bisschen behindert an, aber quasi ein Screenshot machen, kannst du reinkritzeln,
ja, kannst du draufmalen und fertig.
Ja. Also es ist nicht, also ich meine, es ist nice, dass du nicht diesen krebligen Weg gehen musst, aber ist es auch nicht so das krasse so
Killer-Feature,
glaube ich.
Ich meine es nicht, ja.
Ja, also ich meine, ist plus eins und das sollten alle Apps machen, weil das ist schon etwas, was ich auch immer, ist schon ein bisschen albern immer hier, dann Screenshot und dann malst du drauf und dann schickst du das Bild wieder zurück, aber
it's not stupid if, when it works, oder
so, yeah.
If it works.
Genau. Aber wenn es halt direkt gehen würde, wäre es natürlich schon nicer. Das muss man schon.
Ah, ChatGPT is a free research.
Sagen. Aber.
Okay, sind wir durch mit Threema? Oder hat noch jemand famous last words?
Ja, also Famous Last Words für iOS kommt das Gruppenanruf-Feature etwas später. Da sind sie nicht fertig geworden.
Ja, Android ist halt auch die größere Plattform, von dem her verstehe ich schon, dass man das zuerst bedient. Ja. Gut, kommen wir zur Cute Creator 9.
Cute Creator 9 ist da und sieht cute aus.
Okay, irgendwelche coolen Features, die man kennen
müssen. Ich hab's installiert. Ich bin, seit ich es installiert habe, nicht wirklich dazu gekommen. Ich habe es mal kurz aufgemacht.
Okay, Hausaufgabe für nächstes Mal.
Und also ich benutze das tatsächlich relativ oft, um Dinge zu tun. Ist einer der Editoren, die ich öfters benutze und darum habe ich es gepickt. Ja, ich bin aber leider nicht dazu gekommen zu arbeiten. Darum.
Okay.
I don't know.
Wie gesagt, Hausaufgabe zum nächsten Mal. Du erklärst uns dann, was Cute Creator so toll macht. Welche tollen QML-Programme du schreibst damit und was jetzt die neuen Features
gar
sind.
Gar keine. Nein. Ich schreibe gar keine QML-Programme damit. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Könntest du nicht aber bis zum nächsten Mal damit anfangen?
Nein.
Nur.
How about no? Das klingt nach Arbeit und ne.
Ah, dann nicht. Da. Okay, dann müsst ihr euch leider selber raussuchen, warum Cute Creator 9 so toll ist.
Aber es sieht besser aus. Sieht jetzt modern aus und
ich habe, glaube ich, Cute Creator das letzte Mal vor 10 Jahren aufgemacht. Ganz ehrlich sagen.
Ist bestimmt besser geworden in der Zeit.
Ja. Bestimmt, aber da ich kein C++ programmiere, brauche ich es halt auch nicht.
Ja, also, ist ein fairer Punkt, wenn du irgendwie Python machst oder so, würde ich jetzt auch nicht einen Cute Creator installieren. Also kannst das zwar, aber es hat einfach eine ziemlich schlechte Idee, um Python zu machen.
Ja, nee.
Also.
Hab das während dem Studium mal aufgemacht, wahrscheinlich irgendwie Mini-Kurzstückchen geschrieben und wieder zugemacht und das war's. Seitdem habe ich es nicht wieder gebraucht.
Ja.
Okay.
Dann noch FreeBSD Ping. Was ist an dem jetzt neu, toll, geil, heißer Scheiß? Was kann das jetzt besser? Es ist halt Ping.
Nein, das Unglückliche ist, dass es keine bessere News ist, sondern eine schlechte News.
Mhm. Ah, okay, was kann es jetzt schlechter?
Das ist es konnte die ganze besser. Zeit schon eine Sache schlechter, nämlich sicher sein. Das ist jetzt
noch schlechter.
Ja, nee, es ist quasi, es hat eine Security Vulnerability in Ping gegeben unter FreeBSD und ich habe gedacht, da können wir ganz kurz.
Ja, stimmt, ich habe das gesehen, aber ich habe nicht reingeschaut. Was ist genau das Problem?
Ping.
Ja, ja. Aha! Tell me more?
Nee.
Welche Version? Ab welcher Version
ich glaub, ist die letzte.
Gefixt?
Ja,
ist es gefixt?
Ja.
Also ich mach
also es announced ist es 2022.11.29 und die Effects all supported versions of FreeBSD. Dann wohl was Größeres. Corrected wurde es 2022.11.29. Also quasi vor 3 Tagen. Da hätte man zum Beispiel einen coolen Namen für haben können oder so. Ping of Death oder so. Oder keine Ahnung was.
gab's ja auch noch nie.
Nee, gab's noch nie.
Also du musst gefixt ist es in 13.1 Stable.
Ja, also es ist was sehr dann? Frisch.
Aha, also in, ja okay, in Stable, dann in Release wäre es dann die, muss man mindestens auf Patch Level 5 sein. Also 13.1 Release P5.
Ja.
Oder?
Das habe ich gewusst.
Ja, oder wenn man noch auf 12 ist, was man eh nicht sein sollte, dann sollte man auf 13 updaten. Aber wenn ihr noch auf 12.3 seid, dann Patch Level 10. Also steht da zumindest.
Und das Problem ist quasi bei der Ping-Response. Also wenn du quasi einen Computer anpingst und der dir doof antwortet oder irgendwie der Switch oder irgendwas anderes dazu, der neben dir doof antwortet, dann wirst du geowned.
Ja, aber das ist nur ein Problem, wenn du Ping benutzt, oder?
Ja, wenn das Ping ausgelöst wird, genau. Also das kann ja auch durch irgendwelche anderen Sachen passieren.
Aber wenn mein Computer einen Host pingt, der böse ist.
Genau, oder dann ist es inzwischen Problem. Quasi böse antwortet, genau.
Genau, aber sonst, also so Impact ist so ein bisschen, man muss schon so ein bisschen
Mittel, genau, nachhelfen. Es ist nicht ganz passiv, also es muss quasi aktiv von dem anderen Gerät was getan werden. Aber trotzdem, in Ping für alle Releases schon halt echt nicht so super nice.
Ja, ja, es ist halt überall drin, wenn es überall kaputt ist, natürlich scheiße. Das, und was kann man dann machen?
Computer own. Ich glaube, es crasht erstmal, aber das dann könntest du wahrscheinlich nutzen, um da Privilege Escalation und nicht Privilege Escalation, sondern Code Execution zu machen.
Na gut, dann werde ich jetzt mal updaten. Kleiner Moment. Please hold. Please hold for updates. Yeah. Weil ich habe gerade gesehen hier, dass
Aber während du Updates machst, können wir ja zu den Themen P5. Übergehen, oder?
Ja, ja, ich.
Dann kommen wir zu den Themen oder zu dem Thema. Markus, du hast ein Thema mitgebracht.
Ja, ich habe gedacht, es wäre mal cool, wenn wir mal über Codeberg sprechen, weil ich in den letzten Monaten öfter mal über den Codeberg gestolpert bin und mir gedacht habe, wir haben halt noch nicht drüber gestolpert.
Ist der so groß gewachsen oder was?
Das ist halt ein Berg und wenn man da versucht, der kommt halt nicht mal zwischen die Beine. Genau, Codeberg. Codeberg.org ist Software Development and Freedom. Und es geht dabei um Git-Hosting und das Bewusstsein, was vielleicht auch gerade über diese ganze Twitter-Tragödie entsteht, dass es vielleicht nicht ganz so gut ist, dass GitHub die one and only place ist oder sich manchmal so anfühlt, als wenn es das wäre. Es ist völlig klar, es gibt auch GitLab und es gibt GitLab.org vor allem. Codeberg.org ist eine Plattform, die erstmal auch für Open-Source-Projekte bereitsteht. Man kann sich dort registrieren, man kann dort ein Account machen und Projekte pflegen. Das Spannende ist aber dabei, dass sie eigentlich einfach eine wie spricht man das denn aus? Da ist ja nur ein T drin, also eine Gitti Instanz basierte. Sind und dadurch demonstrieren, was für einen Leistungsumfang man mit GTT bekommen kann. Es ist also ähnlich wie GitLab auch so eine Kollaborationsplattform auf Basis von Git. So, okay. Das als Kurzeinleitung. Das ist der Codeberg. Okay, es ist also tatsächlich nicht einfach eine GitT-Instanz, sondern es ist ein Forge, den sie haben GitT geforkt und entwickeln es weiter und stellen umgekehrt aber natürlich ihre Erweiterung auch wieder zur Verfügung. Ich habe es jetzt noch nicht verfolgt, wie viel davon wirklich in GitT direkt schon zurückgeflossen ist. Und da ist mir der Diff im Moment nicht bewusst, wie groß der eigentlich ist.
Können Sie es auch wieder zurückspiegeln oder ist es jetzt einfach deren Ding?
Nee, sie wollen das zurückspiegeln. Also sie entwickeln es als Open Source. Also sie stellen die Changes schon zur Verfügung. Und so wie ich das verstanden habe, selektiert halt das GitT-Projekt, was zurückfließt. Und das ist nicht zwangsläufig immer alles. Das ist ein bisschen die Gefahr.
Sie haben ja auch verschiedene, also das Problem ist vermutlich auch ein bisschen, sie haben ja verschiedene Scopes. Also Codeberg ist ja irgendwie, du wirst das Ding ja irgendwie skalieren für ganz viele Leute und GitT sonst ist mehr so der Fokus so, jeder kann sich halt so eine kleine Instanz aufsetzen, oder?
Genau, also GitT ist ja der Fokus on-premise für Firmen.
Genau, und das ist
so halt wie GitLab
on-premise
auch.
Aber ich habe das Gefühl, der Fokus ist schon auch recht drauf, dass das halt easy für nicht nur für, ich meine, GitLab kannst du dir auch als Privatperson
kannst klicken. Du willst es nur nicht maintainen. Aber ja, genau,
du willst es halt nicht maintainen.
Und GitT ist viel mehr darauf so, ausgelegt. Ja.
Schon so auch ausgelegt auf so kleine Firmen, wo irgendwie jemand das mal doppelklicken kann und dann das halt auch maintainen kann für 3 User und das funktioniert halt auch, wo ein GitLab dann halt irgendwie besser funktioniert für ganz viele User, aber halt du hast ja da irgendwie so ein bisschen den Trade-off zwischen funktioniert halt gut für viele User, ist aber halt mehr Aufwand, das zu maintainen versus skaliert halt vielleicht nicht auf 100.000 User, aber dafür für 10 User ist halt super easy zu maintainen. Mhm. Und ich glaube, das könnte schon auch so ein bisschen ein Problem sein mit irgendwie, wenn sie das halt für viele User irgendwelche Features oder irgendwelche Dinge bauen, wo du dann halt irgendwie noch ein Redis nebenbei laufen lassen musst, das ist halt super cool, weil es dann irgendwie schneller und besser und höher und weiter und für viele User macht das Sinn, aber wenn du für 2 User halt irgendwie noch ein Redis dann maintainen musst und irgendwie noch ein Docker-Container mit was weiß ich, dann ist es irgendwie so ein bisschen so, nee.
Ja, ganz genau. Ja. Ja, das ist eine gute Abgrenzung. Und auf der anderen Seite, wenn man sich den Codeberg jetzt anguckt und das vergleicht mit, was habe ich denn bei GitHub, der Codeberg hat auch Pages, also codeberg.page gibt es und man kann da genauso wie bei GitHub Pages seine Homepage hosten und über ein AAA, ist es glaube ich, DNS-Eintrag, seine Domain damit verknüpfen. Quadro A ist es, viermal A. Den Alias eintragen, sodass sie dann auch unter dem Custom Domain Name verfügbar ist. Ist auch in einem genauso einen simplen Schritt beschrieben, wie es für GitHub der Fall ist. Und es hat natürlich auch, weil da kann man einfach heutzutage nicht hinten anstehen, ein CI-System, was sie mitentwickeln. Das passenderweise, oder nennen sie das Woodpecker. Woodpecker ist aber noch nicht.
Ich finde, so sie sollten es Yeti nennen oder so. Das ist doch viel besser auf dem Codeberg.
Aber gut. Das genau, verpasst. Es ist noch nicht fertig. Deswegen gibt es eine nicht ganz so public. Es gibt eine Closed Beta. Man kann sich registrieren und kriegt Access, wenn man sich dessen würdig erweist, sozusagen. Also sie wollen halt nicht mehr, dass man sich gerade auf Codeberg angemeldet hat und direkt danach fragt, ob man damit rumspielen darf, sondern wäre ganz gut, wenn man erstmal sich ein bisschen in der Community etabliert. Wollen sie aber natürlich auch ändern, wenn es hochskaliert. Was ist Woodpecker? Wo kommt das her? Das ist ein Fork von Drone.io und die haben irgendwann ihre Lizenz geändert. Und bevor das passiert ist, ist dieser Fork entstanden. Und auf Basis von dem Fork wird das weiterentwickelt. Drone.io ist ein Cloud-Service für CI-Umgebung, ja. Um das noch zu vervollständigen, genau.
Was ist Ihr Businessmodell? Also weil GitHub, wissen wir, wie sie Geld machen, GitLab ist auch klar, die verkaufen irgendwie so Enterprise-Support und so.
Ja. Codeberg ist ein Verein.
Codeberg
ist ein Verein. Ein deutscher Verein. Genau. Ein deutscher Verein, du kannst dahin spenden.
Die Deutschen mit ihren Vereinen.
Ja,
ein E.V. mit einer Satzung, Fördermitgliedschaft, aktive Mitgliedschaften und allem, was dazugehört.
Ist genau. Ja gemeinnützig. Mit Sitz in Berlin, ja, ist gemeinnützig.
Kannst ja, das ist ja, dann weißt du ja, warum die das machen.
Genau. Genau, ist am 23. Juni 2020 vom Finanzamt Körperschaften 1 Berlin steuerbegünstigt und erfüllt die Voraussetzung nach Paragraph 51, 59, 60 und 61 der AO. Ja, also kannst du Geld hinspenden, schreiben sie in ihrem Impressum, kannst auch, oh, sie haben genau eine IBAN, kannst du Geld hinsenden und kannst es von der Steuer absetzen. Zumindest für die, die jetzt in Deutschland wohnen, unter euch. Da geht das relativ easy.
Cool.
No. Genau. Ja, also von dem her hoffen wir mal, sie kommen klar. Ich kann noch dazu beitragen, dass sie auf jeden Fall Ceph irgendwo einsetzen, weil ich bin vor einer Weile mal auf Mastodon angehubelt worden, weil sie irgendein Ceph-Problem hatten, aber es war irgendein Bug und ich habe gesagt, ich bin kein Ceph-Dev, also hier ist ja, ich helfe ja gern, aber da habe ich keine Ahnung von. Also irgendwo benutzen sie Ceph im Hintergrund. Das ist aber das Einzige, was ich von der Infrastruktur mitgekriegt habe.
Kannst bestimmt auch fragen, was sie machen. Ja, sagen die bestimmt voll gerne, was sie also für tolle Infrastruktur-Dinge machen.
Genau, also ich meine, du kannst ja auch in Matrix-Chat kommen und mit denen quatschen.
Über irgendwelche Technologien nerden, das können die bestimmt auch.
Ja, vermute ich auch.
Und benutzt das jemand schon?
Codeberg. Ich habe mir
einen Account da gemacht, aber
ja. genau. Ich habe auch einen Account da, aber mehr habe ich auch noch nicht gemacht.
Also ihr habt Accounts gemacht, aber habt es noch nicht benutzt. Also ihr könnt auch nicht sagen, ob das irgendwie jetzt die coolere Experience ist, als ein GitHub zu benutzen oder.
Also die UI ist das, was man von diesen Plattformen kennt, erstmal so vom Ausprobieren her. Also da waren jetzt keine Überraschungen drin. Deswegen, man müsste wirklich mal ein bisschen ein kleines Projekt da haben und da was aufziehen. Es gibt auch so ein, wenn man ein Projekt angelegt hat, gibt es auch so ein Projekte-Tab, wo man Meilensteine so definieren kann und seine Issues ein bisschen sortieren kann. Es gibt einen Tab für Pakete, die man zum Download anbieten kann. Es gibt ein Wiki integriert. Also es ist sehr nah dran an dem, was man von GitLab und GitHub kennt. Ja.
Finde ich gut. Mache ich mir einen Account.
Genau, wenn alle Lust haben, es gibt auch translate.codeberg.org. Jetzt klatschen, das ist aber ganz schön
spät. Bisschen spät,
Da geht jetzt alles kaputt.
Das ist schwierig.
Also es gibt auch ein paar Open-Source-Projekte, die auf Codeberg liegen, die übersetzt werden wollen. Da könnt ihr auf translate.codeberg.org vorbeigehen und gerne das in eure Sprache übersetzen, wenn ihr lustig seid. Also ein paar Projekte sind da wohl. Könnt ihr mithelfen.
Okay. Wie funktioniert das? Man hat dann irgendein Projekt und dann kannst du es mit übersetzen, oder was?
Ja.
Oh. Was es gibt, hey. Krass.
Ja, was es gibt, genau.
Da geisterte auch auf Mastodon kürzlich eine Anleitung zu mir vorbei. Vielleicht finde ich die noch wieder.
Auf was? Für was?
Für diese Übersetzungsgeschichte. Also da hat jemand beschrieben, hier, log dich da ein, mach das und das und das und dann hilfst du einfach im Projekt Übersetzung. Weil der Gute hatte da beschrieben, ich muss mal gucken, ob ich wiederfinde, wer das überhaupt war, der hatte das beschrieben für Non-Techies, die so wichtigen Contributions zur Open-Source-Software, die Open-Source-Szene eigentlich so dringend bräuchte, weil es eben nicht immer nur um Technologie geht, sondern auch dafür, das Ganze für viele Menschen benutzbar zu machen und Übersetzungen sind ein wesentlicher Teil davon. Und dann fing er eben an mit, du bist kein Techie-User, kannst aber mindestens zwei Sprachen und vielleicht eine nicht so häufig gesprochene Sprache, dann hilft doch die Software dafür verfügbar zu machen.
Also ich habe jetzt hier nur Step 1, create an account, Step 2, log in to Codeberg,
Step make 3, a profile.
Fragezeichen.
Step 3, while logging into Codeberg, go to translatecodeberg.org, log in, you see the permission page, ask to grant Weblate access to your profile on Codeberg, translate Codeberg, edit your profile, check your language. Also scheint nicht so schwierig zu sein. Das ist jetzt das, was Jan Wildeboer vor ein paar Tagen gemastodiert hat.
Vielleicht ist das auch genau das, was mir auch durch die Timeline gelaufen ist. Ja, das kann gut sein.
Das können wir ja nochmal. Aber es ist jetzt nicht so schwierig. Log dich auf dem Ding ein und mach mit. Also da war jetzt nicht groß.
Aber das ist doch gut. Das ist doch eine gute Sache eigentlich.
Okay. Haben wir noch was dazu?
Ja.
Ja?
Wo ist es?
Ja.
Hier, genau.
Dann
Hermes. Fettberg. Das was? Ist wie Kotberg, nee. Aber es ist halt Hermes. Und Fettberg. Ich habe die Wikipedia.
Was?
Könnt ihr euch selber anschauen.
Wo sind wir jetzt gerade falsch abgebogen, bitte?
Kotberg, Fettberg.
Ja, okay, Fett.
Das war einfach eine Assoziationskette, die beim Felix entstanden ist.
Ja. Okay, ich dachte, ihr müsst das wissen.
Ja.
Und also wenn ihr Hermes Fettberg nicht kennt, ja, also kann ich euch auch nicht helfen.
Kommen wir jetzt hier lernen.
Genau, da könnt ihr hier jetzt mal was für Spiel machen und hier lernen, wer Hermes Fettberg ist.
Mhm. Aber es hat nichts mit dem Monty Python Sketch und dem Minz zu tun, oder?
Nee, aber es hat mit Codeberg zu tun, weil es Codeberg, Fettberg, same Red thing. Mountain. You know?
Helge Mountain. Schneider, ich bin raus, okay. kommen wir wieder zu.
Schön haben wir jetzt drüber geredet.
Ja, können wir eine Runde rumheulen jetzt, oder? Yes. Nach so viel positiver Energie und wir hoffen, dass ihr jetzt alle Codeberg fleißig verwendet und eben nicht zum Monopolisten geht, kommen wir jetzt zum Rumheulen.
Ingo, sagst richtig, die AI versteht
mi, mi, mi der Woche.
Es ist wichtig.
Du hast das nicht am Anfang der Sendung gesagt. Das hat mir
und das,
keiner
das
erklärt,
heißt, machst
wie
du nicht, oder was?
wie diese Sendung hier funktioniert. Genau. Ich habe eine
Sache. Mal anders, das stimmt.
Zum Rumheulen. Genau, wir machen das erst seit kurzer Zeit.
Rumheulen deswegen. Kann ich auch suchen, wenn du mal.
Ja, rumheulen sage ich an der Stelle auch ganz oft. Mein KDE Plasma hat letzter Zeit angefangen, bei jeder Netzwerkverbindung, die ich hergestellt habe, egal ob es ein WLAN, ob es eine Kabelverbindung war, immer zu sagen, ja, das, sie sind hier, sie müssen sich an diesem Netzwerk anmelden. Und ich habe gedacht, zu Hause, an meinem Netzwerk. Nee, will ich eigentlich nicht. Und es poppte dann so alle 5 Minuten auf, sie müssen. Ich dachte, hä, was ist jetzt los? Und ich habe dann irgendwann diese Captive-Portal-Erkennung deaktiviert. Ich weiß nicht, was er hatte. Das hat jedenfalls genervt. Und das ist mein Mimimi. Ich habe jetzt auch nicht groß gesucht im Netz. Ich habe dann nur gesehen, man kann es deaktivieren, habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob irgendeine Domain kaputt gegangen ist irgendwo, wo er immer testet, muss ich ein Captive Portal hier dingsen oder nicht. Keine Ahnung, ob da irgendwas im Hintergrund kaputt gegangen ist. Ich habe gesehen, dass es bei Arch Linux mal sowas gab oder bei GNOME oder keine Ahnung, irgendjemand hat mal diese URL ausgetauscht. Aber es war bei mir eigentlich nicht der Fall und ich, keine Ahnung. Jedenfalls hat es genervt, es war tierisch blöd und jetzt gibt es halt keine Captive Portal Erkennung gerade. Mhm. Mein Mimimi der Woche.
Computer nervt, Computer muss weg.
Computer nervt, ja, genau, ist Dreck. Ja. Gut, was hast du?
Yes. Ich habe so viel rumzuheulen. Es tut mir so leid.
Fang einfach mal an.
Es tut mir so leid.
Oh, bei Canonical kann ich mitmachen.
Ja, also wir fangen aber kurz noch Android. Ich habe ich hier bestimmt auch schon mal erzählt. Ich habe mal so eine kleine App gebastelt, wo man dann sein Raspberry Pi steuern kann über so eine REST-API, wo dann VLC drin läuft und kann man so Webstreams damit abspielen. Und das habe ich jetzt letztes Wochenende oder so, hatte ich wieder mal Lust, das irgendwie zu schauen, ob das funktioniert und so. Dann dachte ich mir so, ja, easy, nimmst hier die App und so, dann wollte ein neues Release machen. Und fängt halt an mit irgendwie, du musst ja diese, oder entwickelt sich halt gut mit dieser IntelliJ-Idee. Und auf Sway hat das irgendwie wie nicht so richtig funktioniert mit überhaupt Window-Anzeigen. Das ist ja so Java-Software. Und dann muss man hier die tolle Environment-Variable underscore Java AWT WM no parenting 1 setzen. Und dann fixt das natürlich alle Probleme, wie man
weiß. Co-Parenting 1.
Genau. Ja, natürlich.
Weiß man doch.
Klar. Weiß man, weiß man doch.
Keine Probleme.
Genau. Mhm. Mhm.
Ist doch super.
Ja, ja. Super easy, kann man sich auch, also weiß ich im Prinzip jetzt auswendig, muss ich auch bestimmt nie mehr nachschauen, wie das funktioniert. Und das Zweite, was ich hier rumholen möchte, ist irgendwie, Android hat irgendwann mal gesagt, so, es wäre voll gut, wenn wir die bestehenden Libraries, die wir jetzt so haben, nehmen, in ein anderes Naming-Schema, also den gleichen Code in ein anderes Naming-Schema und in ein anderes Versioning-Schema reinpacken und dann irgendwie Android X nennen und das irgendwie alles neu publishen. Weil...
Warum nicht?
I don't know.
Android
Aber
X.
Dann auch nicht komplett alles, sondern nur das meiste. Also gewisse Dinge bekommst du dann immer noch über die alten, über das alte Naming und gewisse Dinge über das neue und das, ist so wie, ich habe mich wie so ein JavaScript-Entwickler gefühlt, der irgendwie eine Million Dependencies, so ein Zoo von Dependencies irgendwie maintainen muss und das, Java macht das irgendwie auch nicht, also nein, danke, sage ich da nur. Wobei das vermutlich so halb Java, halb irgendwie ein Problem von Android an sich ist. Geht gar nicht. Dann Canonical. Nee, Canonical macht mich echt traurig. Diese Leute. Ohne Witz. Ohne Witz.
Ja. Tja, tja. Also, willkommen im Club. Okay. Ja. Mhm.
Ja, Ingo, willst du anfangen?
Nee, mach mal ruhig.
Soll ich mal anfangen? Kann, also,
ja, aber mal. Hier. Das Cloud Init hast du ja letztes Mal schon erwähnt.
Ja, ja. NetPlan.
Ja, furchtbar.
Wisst ihr, was NetPlan macht? Ingo, erklär mal, was NetPlan macht. Du kannst das bestimmt,
ist,
oder?
Ja, das ist die neue Möglichkeit, oder nee, das ist seit 17, Ubuntu 17.
Ja, das gibt schon lange, ja, ja.
17, neu. Wir sind da fünf Jahre hinter.
Ja, wir haben es ja auch schon eine Weile, also wissen Sie auch schon benutzt, wie man gerade auf Server, nee, aber auch auf den Desktops die Netzwerkkonfiguration schreibt. Das ist so eine YAML-Struktur, die man halt auch wieder lernen muss und so setzt du halt dein Netzwerk unter Ubuntu auf NetPlan, unter etc, NetPlan, irgendwas, Config, Datei.
Und da musst du deine YAML-Sprache oder was?
Ja. Da musst du, genau, da schreibst du irgendwie rein, wie dein Device heißt oder wenn du es umgenannt hast, dass du DHCP willst oder nicht, wie deine feste IP-Adresse aussieht, wie dein Gateway aussieht, wie deine VLANs aussehen. Kannst du alles machen, ist super geil. Total super.
Okay, also genau. Quasi ja. SystemD, NetworkD nochmal.
Genau, nee, das, also, wie das funktioniert, ist, du kannst, nee, lass mich anfangen mit, niemand hat nach diesem Scheiß gefragt. Niemand will das. Das ist absoluter Müll.
Das hört sich nach Canonical an, erzähl mir mehr.
Gut, wie das funktioniert ist, Ingo hat ja gesagt, du hast diese Config irgendwie in YAML. Dieses Ding, NetPlan, kannst du dann ein Renderer oder sie nennen es Backend konfigurieren.
Genau, wie ein Network Manager zum Beispiel.
Network Manager ist oder Systemd NetworkD. Das heißt, alles, was dieses dumme Ding macht, ist halt, du kannst eine Config schreiben und dann macht er halt entweder Network Manager oder Systemd NetworkD.
Wow.
Ja.
Das ist echt super behindert einfach.
Ja. Nee, es. Ach.
But wait, there's more.
Ja, und dann, Problem war. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Dann muss ich dieses Ding debuggen. Da gibt es ein minus minus debug. Also, was du machst, ist irgendwie so NetPlan, generate und dann NetPlan apply oder so.
NetPlan apply musst du immer machen, wenn du die Config geändert hast.
Genau. Wobei ich auch nicht so ganz verstanden habe, wann man ein generate machen soll oder nicht und was das genau bringt oder nicht.
Generate habe ich nur einmal ausgeführt.
Ja,
ich habe diese Config mir geschrieben, was ja auch, also gerade bei Routen oder bei anderen Sachen knickst du einen Knoten im Gehirn, wenn du dir das anguckst. Und wenn du die fertig geschrieben hast, dann machst du NetPlan apply.
Ja, ich kann gut sein, dass ein apply reicht. Wie dem auch sei, dann wirst du halt mehr Output, weil das Tool natürlich standardmäßig kein Output. Und dann sagen einfach so, Und es war so, okay, fair enough. Kein Output. Wie kann ich hier, und dann siehst du, es gibt so ein minus minus Debug Flag. Dann sagst du NetPlan apply minus minus Debug. Kein Output. Dann denkst du so, ja, keine Ahnung, Debug Output gibt's vielleicht kein. Passiert vielleicht nichts. Stellt sich raus. Ist wohl so bei diesem tollen Tool NetPlan minus minus Debug apply. bekommst du dann auch Debug-Output. Aber wenn du das --Debug halt ans Ende nimmst, dann wird es halt einfach ignoriert, ohne Fehler, ohne nix.
Ja.
Ja.
Natürlich.
Ja. Dann Debug-Output an sich, super nicht helpful. Steht halt, also bringt dir halt genau nichts, schaust dir halt an, denkst du, keine Ahnung, Interface ist halt immer noch down. Warum? Wie wir jetzt gelernt haben, ist, es macht nur, ist irgendwie nur so ein Frontend zu halt SystemD, NetworkD in meinem Fall. Dann schaust du halt irgendwie mal ins Statuslog von SystemD, NetworkD, stellt sich raus. Also da bekommst du halt so eine obskure Fehlermeldung und die kannst du dann googeln. Also irgendwie sagt so, ja, er konnte irgendwie kein DHCP machen wegen Foo. Und dann googelst du das halt und dann stellt sich raus, dein System hat keine Machine-ID. Und dann fragst du dich so, hä, keine Machine-ID? Was weiß ich? Wie geht das? Und dann gibt's so ein Script, wo du diese generieren kannst mit SystemD. Ist irgendwie, ich glaube, SystemD Machine-ID Generate oder irgend so ein Scheiß. Schön und gut. Eigentlich gibt's ein SystemD First Boot. Wohl. Keine Ahnung, wo das unter Ubuntu ist. Und Ubuntu hat sich irgendwie vermutlich gedacht, ja, braucht ja niemand. Weil eigentlich sollte das, wenn dieses File nicht existiert, beim ersten Booten sollte das halt kreiert werden. Das so, ja. Aber, ja, Canonical hat sich gedacht, ja, nee, braucht's nicht. Und, ja, Cloud Init hatten wir schon. Kannst du nicht debuggen. Versteht kein Mensch, was da funktioniert und nicht. Warum das funktioniert oder nicht. Es ist einfach
Müll.
Es ist einfach schlecht Software. Das macht mich echt traurig, das Zeug zu benutzen.
Das ist einfach. Und man kann nicht einfach nur SystemD, NetworkD nehmen, oder doch?
Kommt halt ein bisschen drauf an, wie, was du, ja. Also, ja. Ist halt schwierig.
Kannst du nicht einfach sagen, bitte nicht, und dann einfach nur.
Das Ding ist halt, du willst halt irgendwie über Terraform oder so halt deine VMs stagen. Und irgendwie musst du halt diese Config in dein Image bringen. Und eigentlich ist das halt schon so dieses Cloud-Init. Das ist schon so das, was irgendwie alle machen. Und ja, aber es ist halt einfach alles schlechte Software. Und es macht keinen Spaß, das zu benutzen. Es macht keinen Spaß, das zu debuggen. Weil du kannst es nicht debuggen oder so. Das ist einfach immer so, ja, keine Ahnung. Die Doku ist auch eher so mäßig. Ja.
Genau. Ja, die Doku ist aber auch bei NetPlan irgendwie. Also wie gesagt, ich habe damals irgendwie ewig gebraucht, die MTU anzupassen und meine Routen dann so zu setzen, wie ich sie haben wollte. Also das, ja.
Ja,
das Dokumentation ist einfach scheiße. Ja, und warum sie nicht einfach irgendwie gleich einen Network Manager genommen haben, sondern ihr eigenes Zeug darum rumgestrickt haben. Aber ich meine, das macht Canonical ja sehr gerne. Das ist dasselbe wie mit Snap, was du ja auch noch gar nicht erwähnen wolltest.
Genau, ich habe das hier einfach noch. Das sind einfach meine
Upstart, Usual gab's dann zwei. Auch.
Ja, aber das Upstart. Snack, das ist okay.
Ja, aber
trotzdem also war auch dumm, alles, aber.
Ja, und das hat ja auch lange gedauert. Also das hat sich ja schon einige Versionen gehalten, bis sie dann irgendwann aufgegeben haben. Genau dasselbe mit mir und Waylon. Und wie hieß ihr vor Gnome KDE? Ich hab's schon wieder vergessen. Ihr eigene Desktop-Umgebung da. Unity. Genau. Unity, ja, haben sie auch eine Weile gebraucht, bis sie es dann sozusagen gelassen haben. Es dauert halt alles. Und das hält halt irgendwie auf. Ich weiß nicht, warum man sich dann nicht zumindest auf irgendwas einigen kann. Snap, alleine machen Flatpak. Warum nehmt ihr nicht auch Flatpak? Na gut.
Ja,
nee. Es muss nicht immer schlecht sein, was, also Wettbewerb und so und sich um die besten Ideen zu streiten, aber Canonical macht halt ziemlich viel solche Sachen und machen es dann halt auch nicht zu Ende und machen es halt komisch und gehen krachen damit, dann scheitern damit krachend und das ist halt so ein bisschen frustrierend. Ja, na gut.
Ja, ich habe übrigens, als ich auf Twitter rumgeheult habe, was etwas ist, was ich nicht gewusst habe, sie haben jetzt auch für Apt eingeführt, dass es Delayed Updates gibt. Also irgendwie, wenn ein neues Apt-Paket rauskommt, dann kann es sein, dass du Apt-Upgrade machst und dann wird das Paket zurückgehalten, weil es delayed ist. Irgendwie.
Und das wird delayed, um die Server zu schonen, oder warum?
Oder weil sie Angst haben, dass dein Computer kaputt macht.
Ich habe, ja, irgendwie vermutlich ein bisschen von diesen zwei Gründen. Ich habe mir das nicht so genau angeschaut, weil betrifft mich nicht so, weil wir haben halt dort, wo ich Ubuntu benutzen muss, haben wir halt unsere eigenen Apt-Repos für alles. Also auf Arbeit. Darum mir halt egal. Darum ist mir das auch nicht aufgefallen, aber das ist mir nur noch gerade eingefallen. Das scheint wohl auch so was zu sein, wo sich Leute dann wieder so sagen, so, warum? Ich will neue Pakete jetzt. Und ja, das halt. So ist es halt. Darum, ich verstehe nicht, warum Leute Ubuntu benutzen. Ich verstehe es wirklich nicht. Ist mir ein Rätsel.
Ja, ist stabil ja. Manchmal oder so, ich weiß nicht genau.
Ja, stabil manchmal vielleicht irgendwie so. Aber es dann kann, also es gibt halt, ja, für irgendwie alle Use Cases gibt es halt irgendwie bessere Alternativen. Habe ich so das Gefühl. Aber ja, also ich meine, wenn Leute daran Spaß haben, sollen sie das tun. Aber ich werde ja. Also nachdem ich jetzt wieder ein bisschen mehr irgendwie so Ubuntu-Zeug benutzen musste, fühle ich mich sehr bestätigt in meiner Meinung, dass ich hier privat kein Ubuntu einsetzen möchte. Also weder auf dem Server, noch auf dem Desktop, noch sonst irgendwo.
Ja, ich glaube, das ist eine Entscheidung, die kann man schon treffen, nachdem man sich da mit solchen Sachen auseinandergesetzt hat.
Ja. Also, aber jeder, der Ubuntu auf dem Desktop verwendet, wir wollen hier nichts absprechen. Also ich meine, es gibt durchaus Gründe,
das zu tun. Ja, also klar, wenn das für euch funktioniert, und perfekt, ja, aber für mich funktioniert es einfach so null.
Ja.
Das fällt immer auseinander, sobald du da irgendwas machen willst. Und das schon nicht so spaßig, um damit zu arbeiten.
Sobald es nicht mehr klickbar ist, dann ist außerhalb des Use-Case-Bereiches quasi.
Ja, aber sie haben ja Ubuntu-Server.
Also ja, bei uns ist auf Arbeit tatsächlich der Desktop ist Ubuntu, weil ja, war halt, hat man halt vor irgendwie 10 Jahren sich mal überlegt
also,
und ist halt immer noch dabei geblieben, weil es ja, ist für die meisten Leute, die selbst Linux eben nicht so oft verwenden, die ja, können damit irgendwie umgehen, weil hat man mal gesehen, ist irgendwie das Einsteiger-Linux immer noch oder benutzbare Linux für viele immer noch. Ja, und wenn du deinen eigenen Rechner hast, kannst du sowieso das Linux draufspielen, was du willst, aber wenn du irgendwie einen Desktop hingestellt bekommst, das ist halt ein Ubuntu, während wir auf Server ja nur Red Hat-Klone machen, also.
Ja. Ist auch die Frage, genau eben in so einem Enterprise-Umfeld, wo du jetzt nicht gerade Google bist, die irgendwie ihren eigenen Rolling Release von Debian machen können, ich weiß nicht, von wem du sonst irgendwie für ein Desktop-OS irgendwie einen Support-Vertrag abschließen kannst.
Also du kannst es bei Red Hat und SUSE kannst du das machen, klar.
Ja, okay, stimmt. SUSE. Red Hat, haben Sie Desktop? Also kannst du weil Fedora ist ja ihr Desktop-Playground-Ding, aber also dafür
wirst
du
ja... Früher hatten sie das auf jeden Fall. Und ja...
Also weil alle
wahrscheinlich schon, du kannst die Distribution, die du auf dem Server tust, ja auf dem Desktop tun. Dafür kannst du auch
Support kriegen. Also klar, du kannst ein Red Hat Enterprise auf Laptops installieren für deine User, aber das
ja, ist es gibt ja extra eine Desktop Distribution von Red Hat Enterprise Linux.
Okay, ist
taugt nicht das?
Also weil
gab's mal, ob es das immer noch
ja, gibt. Ja, und gibt's das noch?
Weiß
genau,
ich,
weil
das weiß ich auch nicht. Ich habe es jetzt auch nicht so schnell rausgefunden. Also es gibt Red Hat Enterprise Linux Workstation, habe ich jetzt gefunden. Das scheint das zu sein. Ja, das kannst du kaufen. Red Hat Enterprise Linux Workstation, da kannst du Self-Support bestellen oder Standard-Support für $300.
Ja. Ah ja.
Also ja, doch, gibt's.
Das gibt's.
Also für Red Hat gibt's es und von Ubuntu kannst du das, glaube ich, kaufen, ne? Und von SUSE kannst du es definitiv auch kaufen. Und es gibt garantiert auch noch 2, 3 andere Anbieter, die dir das, ich glaube, ich kannst es sogar für Debian kaufen von irgendwelchen deutschen Anbietern, die dir das dann sozusagen, die dann, ja, die da anrufen kannst zur Not, wenn du Debian-Probleme hast.
Ja, also ich meine, das gibt's ja, also ja, es gibt ja schon auch diese Contracting, die dir dann im Prinzip jedes Linux mehr oder weniger supporten, wenn du ihnen halt irgendwie Geld für gibst. Das schon. Aber halt so, wo irgendwie die Firma dahinter halt auch irgendwie das Linux entwickelt und so, das schon.
Genau, da geht es von Red Hat, SUSE und Canonical.
Ja. Aber irgendwie sind schon, es wird schon irgendeinen Grund geben, dass fast alle irgendwie bei Ubuntu sind. Glaube ich. Also zumindest so alle, die ich kenne, die haben halt Ubuntu Clients.
Ja.
Also
Ubuntu hat da schon ganz schön Market Share an sich gerissen. Das
genau.
Ist so,
ja. Also die haben da schon recht Market Share und also irgendwie scheint es ja auch zu funktionieren.
Also. Ja, es funktioniert gut genug, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das mit diesem Technologie-Stack, ich betrachte es auch kritisch, weil wie gesagt, sie sind an so ein paar Stellen schon gescheitert und das ist, ja, es ist einfach nicht schön, dass man sich dann so doll wert und immer noch sein eigenes Zeug macht, aber sei es drum.
Das sind einfach Sunk-Costs, die da produziert wurden. Darf man nicht weiter quasi hinterher sein. Ne? Muss einfach sagen, okay, ist shit. Wir nehmen jetzt einfach System D. Das ist fett.
Haben sie ja auch irgendwann gemacht.
Ja, die haben irgendwie System D ja da drunter. Das ist ja das Absurde irgendwie. Und ja. System D hat ja schon eine deklarative Konfiguration für sein Zeug.
Ja,
und dann quasi nochmal eine deklarative Konfiguration für dein Zeug, um draufzustellen, ist schon echt ein weirder Move.
Ja. Ja, ist, keine Ahnung. Ist halt. Ja, ist halt Layer in Layer in Layer in Layer für irgendwas. Ich möchte eine IP setzen. Und das schon. Ja, ich finde so Zeug immer ein bisschen traurig, weil, ja, genau darum funktioniert es halt auch nicht einfach so. Weil es halt an so vielen Orten halt brechen kann. Versus wenn du halt irgendwie so, ja, okay, du kannst es halt irgendwie Cloud Init schreibt dir ein Config-File für systemd networkd und restartet systemd networkd. Bam, hast eine IP-Konfiguration. Aber nee, man geht halt irgendwie noch durch 3 weitere Layer, bis das halt dann irgendwann
auch wieder systemd-networkd ist.
Systemd-networkd ist, aber du hast dann halt erfolgreich versteckt, was überhaupt irgendwie passiert und hast halt ganz viele, ja, Optionen, da Dinge falsch zu machen. Also ein Problem mit NetPlan ist halt auch so, weil es halt diese 2 Backends hat und dann musst du ja halt irgendwie so eine Meta-Config wieder haben und die vielleicht funktioniert sie dann für beides oder halt auch nicht so ganz oder ja, ist alles so schwierig. Verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe echt den Use Case von NetPlan verstehe ich null. Ich verstehe nicht, warum das ein Tool ist.
Ja, okay, komm, lass uns mal weitermachen. Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht weiter. Kommen wir zu unserer vorletzten Kategorie schon fast. Nämlich Lesefu. Lesefu, Lesefu, Lesefu. Wer hat was gelesen?
Lesen Excel. Ist immer wieder gut und gesund und entspannt.
Aber
und,
Excel
warnt vor allem auch und macht einem einfach nochmal bewusst, wie kritisch das ist, Excel zu benutzen.
Ja.
Also es gibt auch hier in der Runde Leute, die propagieren Excel ganz gerne immer mal wieder. Be aware of the risk, weil ich habe euch ein Lesefu mitgebracht. Das ist ein Paper. Das einfach nochmal schön darlegt, dass Excel eine wirklich desaströse Option ist, um Daten zu verwalten und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen und das zu verdeutlichen, Excel tötet Menschen.
Sehr schön.
Wie tut es das? Ganz einfach, indem Excel bestimmte
Datentypen rät, oder? Ich denke,
ja, das so. Datentypen rät und dann Mappings falsch macht und dann, wenn dann Excel benutzt wird, um Gene aufzulisten,
passieren da halt Fehler. Und wenn diese Gene aber in einem medizinischen Kontext oder diese Datenquellen dann in einem medizinischen Kontext benutzt werden können, führt es das dazu, dass Menschen sterben.
Das hat, aber vielleicht ist da quasi der Trick, den Leuten zu erklären, wie Excel funktioniert, weil das kann man ja natürlich auch so machen, dass es nicht so passiert.
Aber hatten wir das nicht irgendwie als News, und, dass sie diese Gene umbenannt haben?
Ja. Ich kann mich da auch an was erinnern. Ja.
Wir hatten so eine News, wo sie diese Gene, ja, die halt Probleme, ja, machen, umbenannt haben, genau
ist
wegen dem.
Tragisch. Ist doch tragisch.
Ja, nee, es ist okay. Und jetzt möchte ich auch noch fragen, ja, aber wenn Leute das programmiert hätten, hätten sie auch Fehler gemacht, weil niemand schreibt perfekten Code. Und
es gibt
ist
Tests.
Es mehr
und also, Excel-Sheets sind nicht testbar. Das ist das Problem. Du kannst Software,
ja, aber
also, Artikels kannst du testen.
Hast du akademischen Code gesehen? Das ist auch nicht testbar. Das halt,
ja, das ist nicht dafür gemacht, getestet zu werden.
Ja, das ist deine naive Vorstellung, dass die Leute dann anstelle von Excel irgendwie perfekten, schönen, testbaren Code schreiben. Das ist not gonna happen. Also ich meine, die Leute, die das jetzt, die Leute können das ja jetzt schon. Sie müssten ja nicht Excel nehmen. Also es gibt ja nicht wirklich einen Grund.
Ja.
Die können jetzt schon schön testbaren Code schreiben. Machen sie nicht, sie machen das in Excel. Und wenn sie das halt nicht in Excel können, dann werden sie das halt in Python oder R oder was weiß ich irgendwie machen und sie werden da Fehler machen und dann wird auch das Leute töten.
Nur halt langsamer, weil sie nicht so schnell sind.
Genau. Genau, das, also darum.
Ja. Ich habe übrigens die News gefunden, das war im März.
Genau, und das hier setzt halt mit dem tötet Menschen, das setzt ihm halt noch die Krone auf, weil das ein Beispiel dafür ist, ich vervollständige den Link gleich noch, das ein Beispiel dafür ist, wie Excel beim Covid-19 Contact Tracing eingesetzt wurde und aber aufgrund dessen, dass nach 64.000 Rows das Ding nicht mehr richtig funktioniert hat, das Contact Tracing auch nicht mehr funktioniert hat und letztendlich dann wie war das?
Sie haben Daten verloren, ja, ich erinnere mich irgendwie. Ja. Und das Problem war doch, dass sie irgendwie Zeilen statt Spalten verwendet haben oder so.
Mhm, genau.
Also sie haben die Orientierung halt einfach komisch rum gemacht und dann bist du halt irgendwo limitiert, also relativ schnell limitiert. Aber auch das finde ich irgendwie so ein mäßiges Argument gegen Excel. Das ist halt mehr so ein Argument für, kenn das Tool, womit du das Problem lösen willst. Aber mit Python hast du halt auch irgendwelche Probleme, wo du sagen musst so, ja, wenn du Python falsch verwendest,
dann... So kann man das natürlich drehen, wenn man Excel mag, ja.
Ja, das waren alles Leute, die niemals irgendwas mit irgendeiner normalen Programmiersprache benutzt hätten. Niemals.
Ja, das kommt noch dazu. Das ist halt der
also, Ease of Use. Ja, also den Leuten sagen, macht doch halt eine Excel, schreibt doch eine Datenbank. Und dann sagen die, eine was? Ich habe ja dieses Programm, das kann ich doppelklicken, da ist eine Tabelle drin, da kann ich irgendwelche Sachen reinpasten.
Durch dieses Programm haben sie halt das Gefühl, sie könnten es beherrschen. Also es suggeriert halt eine falsche Sicherheit. Das ist das
Problem. Vielleicht sollte immer so ein Disclaimer kommen. Ja, bitte denkt drüber nach, was machen möchtest.
Ja, aber das ist doch auch so eine super elitäre von irgendwie nur so ein super kleiner Prozentsatz kann Science machen, weil sie können halt nicht nur ihr Science-Ding, sondern sie können halt auch in Python programmieren, sie können in R programmieren.
Ja, natürlich will man das Elitäre nicht, aber man also, umgekehrt müsste...
Das irgendwie auch,
also, die können doch dann Stift und Papier nehmen.
Die sollen einfach keine... Genau, und das ist dann nicht fehleranfällig. Ich hab's halt irgendwie analog gemacht, so, toll.
Dann faxt es jemand anders, aber dann geht leider was kaputt, weil der Fax irgendwie die falsch rum eingelegt wurde. Und dann schreibt es der arme Student ab, aber der hat leider eine Sauklaue.
Abschreiben. Vervielfältigen
genau, durch Abschreiben. Dann hast du quasi den, oder schreibt vielleicht noch schlimmer einen Arzt ab, ja. Tja, da erkennst du nichts mehr, da hast du auch, kannst Contact Tracing auch vergessen dann.
Also, ja, ich sehe, also Excel ist halt ein Tool, hat halt Limitierungen.
Ein schlechtes Tool, ja.
Ist vielleicht Tool, auch nicht das beste sagen. Tool, aber du musst halt irgendwie, also
Ein Tool ist nicht gut oder böse. Das ist immer das, was die Leute damit machen.
Nee, aber also ich meine, ich
doch, es tötet.
Excel tötet.
Menschen töten Menschen.
Ja, so. Nee, also ich meine, ich finde es wichtig, dass...
Nee, Excel tötet Menschen.
Excel tötet Menschen. So. Ich finde es wichtig, dass man irgendwie darüber spricht und irgendwie halt Leute in der Science-Community, die solche Tools einsetzen, halt auch sich bewusst sind, was Limitierungen sind der Tools, die sie einsetzen. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass die jetzt alle irgendwie...
Python lernen.
Das glaube ich einfach nicht. Also das sehe ich auch einfach nicht, dass das irgendwie... Das auch. Ich sehe dann auch nicht, dass das irgendwie das Problem löst, weil dann benutzen sie halt Python falsch.
Ja. Also was, so was man sich vielleicht überlegen könnte, wären quasi für solche Sachen, die man jetzt erkannt hat, so wie halt bei normalen Programmen auch, sagt man, okay, das war jetzt ein Bug, der ist aufgetreten, wie könnte man dann umgehen, dass das nächste Mal wieder passiert? Zum Beispiel, wenn du was reinpastet und es ist zu groß, dann sagt ihr dir, Achtung, das ist zu groß, bitte pass auf, mach keinen dummen Quatsch und versuch's irgendwie anders zu machen oder so. Oder wenn du irgendwelche solche Umkonvertierungssachen hast, dann sollte es halt verstandmäßig vielleicht nicht aktiv sein, sondern quasi deine Daten nicht kaputt machen. Das wäre schon eine nette Sache. Hm. Und dass dieses Feature, wenn du es denn unbedingt gerne haben möchtest, dass du das aktiv wählst und dass da quasi zu weniger Überraschungen kommt.
Oder du gehst halt hin und benennst deine Genome um, dass sie nicht mehr von Excel umkonvertiert werden. Also das ist halt ein Bugfix.
Sicher durch auf eine organisatorische Maßnahme.
Ja, es ist halt ein organisatorischer Bugfix. Also es ist ja. Also man hat das Problem gesehen, man hat es irgendwie gefixt. Ja, also.
Ja, man muss ein Genom umbenennen, weil wegen eines Bugs in einer Microsoft-Software. Also irgendwie
das ist kein Bug, das ist ein Feature. Wegen eines Features in einer Microsoft-Software.
Nee, das ist das Gleiche. In dem Fall ist das gleich.
Ja, ist halt im einen Fall ein Feature, im anderen Fall ein Bug.
Genau.
Halt, weil
okay, können wir von diesem Excel-Thema runterkommen? Mich deprimiert es zusehend.
Das ist sich. Ja, wir kommen gerade erst von Ubuntu, das kann ich verstehen. Ja, das dürfen wir nicht weitermachen jetzt.
Bummer.
Das reicht.
Also
es reicht.
Ja. Können wir zu was Schönen kommen oder müsst ihr da jetzt noch
nee, das war's. Weiter spiralen? Wir sind jetzt aber weiter unglücklich für immer.
Ihr seid weiter unglücklich. Ich habe einen Artikel mitgebracht, der sich um Bandbreite, IOPS Latency kümmert. Oder das mal erklärt, das mal auseinandernimmt, was ist, was eigentlich bedeutet, am Beispiel von Festplatten sozusagen und Schreibgeschwindigkeiten auf verschiedenen Medien. Sehr schön geschrieben, ist in Englisch, ja, wer was mit Storage und auch wie das in Abhängigkeit sozusagen jetzt betrachtet, das hier für eine Datenbank, für eine spezielle, wie sich das verhält, unbedingt mal lesen. Von Christian Köntop. Also, ja, ist gut beschrieben. Cool. Viel Spaß beim Lesen.
Steht da auch, ich habe letztens irgendwas gesehen, dass es tatsächlich wohl bei diesen Spinning Discs so einen erstaunlich großen Unterschied macht, ob du halt in der Mitte oder halt außen lesen musst. Das nee, scheint das wohl tatsächlich nee. Sowas zu sein, was noticeable ist.
Ja klar, außen dreht sich halt schneller, ne?
Ja, genau, irgendwie so.
Nee, das habe ich da jetzt nicht gelesen. Das stand dann, darüber ging es tatsächlich nicht. Aber zum Beispiel, wie das ist, also dass, weiß ich nicht, 99% der Daten in der Geschwindigkeit gelesen werden und dann tatsächlich irgendwie bis bei 99,99999 bis oder so das letzte dann tatsächlich irgendwie nicht mehr Mikrosekunden braucht, sondern schon bei Nanosekunden oder Millisekunden bist. Das war mir auch nicht so klar. Das ist, ja, in, sagen wir so, 99% der schnellen Zeit ziemlich oder Fälle ziemlich schnell geht, aber dann, um dann auf alle Daten zu kommen, hast du dann doch ganz schöne Latenz manchmal. Mhm. Ja, wird jedenfalls interessant
erklärt. Klingt gut, ja. Kann man sicher mal lesen, werde ich glaube ich nachher auch mal lesen.
Gut, dann das nächste. Gut. Jason Turner.
Also ich kann ja nicht so gut lesen, darum schaue ich mehr so Videos.
Ach so, ist auch viel einfacher.
Genau, das heißt meine Lesefuß sind alle Videos leider.
Das wieder erst, alles C oder was Interessanteres nee, diesmal? Okay.
Nee. Aber das erste ist ConstExpr. Das ist so das, wo du dem Compiler sagen kannst, dass er das zur Kompilierzeit evaluieren soll. Und der Talk geht halt so ein bisschen darum, also er zeigt einerseits ein paar technische Dinge auf und andererseits halt aber auch so, geht es mehr ein bisschen drum, wie man halt drüber nachdenken kann, sollte, weil theoretisch kannst du irgendwie halt nichts mit ConstExpr machen oder alles.
Aha.
Und es geht halt eigentlich so ein bisschen darum, halt herauszufinden, was für dein Programm sinnvoll ist. Also bei wie viel Prozent sollten irgendwie statisch während der Kompilierzeit passieren, wie viel macht irgendwie mehr Sinn, wenn das dynamisch halt zur Runtime läuft. Genau. Das ist ein cooler Talk. Kann ich empfehlen, wenn ihr solche Dinge macht. Dann okay. Stop Writing Dead Programs.
What?
Genau. Es geht so ein bisschen darum, dass wir eigentlich ganz viele Dinge von früher mitgenommen haben, die auch nicht mehr so hinterfragen, die eigentlich gar keinen Sinn machen.
Zum Beispiel
dieses 80 Character Limitation für Coding Files. Was ja irgendwie davon kommt, dass halt eines dieser Devices halt mal genau 80 Character nur anzeigen konnte. Aber da sind wir halt wie nicht mehr und es gibt halt ja eigentlich keine guten Gründe mehr, das auf 80 Zeichen zu limitieren. Auch zum Beispiel, wieso die Keymappings in Vim so sind, wie sie sind. Da gibt es halt dieses eine Keyboard, wo der Typ, der halt VI damals entwickelt hat, gehabt hat. Und da sind gewisse dieser Sondertasten, also dieses zum Beispiel dieses Navigieren mit HJKL, ist halt so, weil auf dieser Tastatur das die Tasten waren, die auch für diese File-Navigation gebraucht wurden. Und da waren, auf dieser Tastatur waren wirklich diese halt Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, war halt auch auf dieser Taste mit aufgedruckt.
Aha.
Und es gibt halt sonst nicht wirklich einen Grund, irgendwie HJKL zu benutzen. Es war halt einfach auf diesem Keyboard so. Das sind halt einfach, und es gibt halt ganz viele solche Dinge, die wir irgendwie einfach so mitnehmen und da geht da halt ein bisschen durch die Geschichte durch und so und das habe ich sehr interessant gefunden, darum kann ich empfehlen. Und dann, weil ich eher am Videos schauen war, habe ich auch noch diesen Python Performance Matters geschaut.
Der ja, gerade in aktueller Zeit. Also ich meine, wir müssen Strom sparen. Ne? Also
genau.
Genau, aufpassen.
Das stimmt.
Das ist, wir schalten eure blöden Python-Programme demnächst alle ab, wenn die zu lange laufen. Ich sag's euch. Passt auf.
Genau, wie wir gelernt haben, ein wichtiger Punkt ist hier auf Python 3.11 abzudaten, weil schneller, höher, weiter. Performance viel besser. Und das andere ist, also eben, der Talk geht grundsätzlich so ein bisschen um, wie man Python Performance misst und was Python Performance überhaupt ist und so, was es bedeutet. Und schlussendlich haben sie einen neuen, wie heißt das? Profiler geschrieben. Und der heißt irgendwie Scale-In und ist halt so ein High-Performance CPU, GPU und Memory Profiler für Python-Code. Also das heißt, wenn du halt irgendwie Python-Code hast, kannst du das mit diesem Profiler laufen lassen und dann kannst du dir halt anschauen, was dein Code eigentlich macht. Und kannst dann halt schauen und so sehen, so ja, mein Problem ist halt irgendwie, keine Ahnung, also das eines dieser Beispiele, die er zum Beispiel, die er macht, ist in NumPy, also sie haben NumPy-Code geprofiled und wenn du halt ein NumPy-Array machst, dann kopiert er das halt rum. Und wenn du jetzt ein NumPy-Array aus dem NumPy-Array machst, dann macht er halt einfach unnötige Kopien. Und das siehst du dann halt im Profiler relativ gut, wie er da irgendwie voll viele Daten irgendwie von Python in Native Code kopiert und von Native Code wieder zurück in Python. Und wenn du das dann halt siehst, kannst du das anschauen und dann siehst du halt auch warum oder kannst herausfinden warum und dann kannst du das halt irgendwie fixen. Und in diesem Fall war es halt einfach so, ja, es ist, du bekommst halt schon ein NumPy Array, du kannst das einfach direkt als NumPy Array verwenden und musst das nicht nochmal rumkopieren in NumPy Array. Und dann wird dann dein Code besser, schneller, effizienter. Und ja, es scheint so irgendwie so der neue, coole Profiler zu sein für Python. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das einmal auszuprobieren.
Ach, wieder eine Hausaufgabe für dich.
Ja. Ich, mal schauen. Aber ja, werde ich sicher mal ausprobieren, weil ja. Mhm. Sieht zumindest ziemlich gut aus. Ja. Und eben kann irgendwie halt, ja, sie haben halt so ein paar coole Techniken drin, um Memory Profiling machen zu können, ohne die Performance irgendwie zu verlangsamen. Also dann, du willst halt nicht, dass dein Profiler dein Programm irgendwie Faktor 10 langsamer macht. Oder so. Ja.
Außer es ist ein exakter Faktor 10, dass du es wieder rausrechnen kannst.
Ja, aber auch dann ist es halt so ein Problem. Yeah. Weil wenn dein Skript halt irgendwie eine Stunde geht oder so, dann geht es halt nachher irgendwie 10 Stunden.
10 Stunden sind schon ziemlich lang, ja.
Das ist schon so, ja, schwierig. Und irgendwie Faktor 10 ist auch irgendwie, also der eine Memory Profiler, den sie da irgendwie gegen getestet haben, war glaube ich eher so, was war das jetzt? Also auf jeden Fall weit über Faktor 10. Also so, dass halt irgendwie wirklich keinen Sinn mehr macht, das überhaupt noch so laufen zu lassen, wenn du so ein bisschen mehr Code hast. Genau. Ein guter Talk, wenn ihr irgendwie Python-Dinge macht und irgendwie ihr irgendwie herausfinden wollt, warum das langsam ist oder warum das nicht so schnell läuft, wie es läuft. Oder wenn ihr einfach euren Python-Code optimieren wollt.
Wie gesagt, macht es auf jeden Fall.
Genau.
Wir schalten euch ab. So, taking a good picture. Ja, ich komme persönlich vorbei und schalte euch alle ab.
Privat persönlich. Ja. Genau, ich habe einen Lesefug ganz kurz. Das fand ich ganz nice. Wenn ihr jemals in die Verlegenheit kommen solltet, ein Foto von einer Platine machen zu müssen oder zu wollen oder zu können oder zu auszuprobieren zu wollen,
ja.
Dann habe ich hier für euch diesen wunderbaren Blogpost, der beschreibt, wie er schöne Fotos machen kann von einem oder schöne Fotos macht von solchen Platinen, also hier in dem Fall Singleboard Computer, also so Raspberry Pi und ähnliches. Genau, beschreibt quasi die verschiedenen Sachen, die er da hat, irgendwie mit zweimal Blitz von der Seite und unten noch eine Lightbox und das dann da drauflegen und dann noch ein bisschen nachbearbeiten.
Okay.
Und das Ergebnis lässt sich, kann sich auf jeden Fall schon sehen lassen. Also das ist dann schon ganz nice. Und wenn ihr auch einfach mal gefragt habt, wie Leute gute Fotos machen können von der Platine, ohne irgendwie mit ihrem Handy darüber zu hängen und das sieht dann kacke aus, dann gibt es da quasi einmal den Zusammenschrieb.
Vor allem noch Blitzen von oben oder so ein Scheiß. Lasst es.
Genau, Blitze von zwei Seiten war es da gab bei ihm. Passend dazu gibt es die BoardDB, die war eigentlich bei mir in den Pics drin, aber passt jetzt ganz gut. Ist quasi
hatten wir auch schon ein paar Mal, ne? Oder?
Ich weiß nicht genau, ich glaube nicht.
Hat man die schon mal?
Nee. Ich glaube nicht.
Okay. Ich glaube nicht. Quasi eine Datenbank von all diesen kleinen Computern, also alles so Raspberry Pi und Raspberry Pi Verschnitte. Und da quasi einen Überblick, was es denn so für Geräte gerade zu kaufen gibt, beziehungsweise was es mal zu kaufen gab, was für Features sie haben, wenn man sich jetzt quasi den Schmerz antun möchte und da einmal in diese Welt abtauchen will, irgendwie Linux auf so ein Kribbelsystem laufen zu bekommen, habt ihr hier quasi die Chance, da einmal reinzuschauen.
Genau. Vielleicht habt ihr auch nach Weihnachten noch nichts vor.
Ja. Und die nächsten Weihnachten.
Okay, kommen wir zu unserer letzten Kategorie, den Picks. Wer macht den Pickstarter? Es klingt so ähnlich wie Ubuntu, aber es ist nicht Ubuntu.
Es ist nicht.
Ich kann sie aussprechen. Ubuntu.
Ist das so wie Hannah Montana Linux?
Yes.
Ja,
oder läuft. Hier dieses Hotdog. Hieß es irgendwie Hotdog Linux oder so?
Was?
Ja, ja. Habe ich auch gepickt. Habe ich 100 Pro gepickt.
Hotdog Linux, ja, kann sein. Aber Hannah Montana Linux, das schlägt sowieso keiner. Was ist das jetzt?
Genau, das ist das gleiche, aber halt mit
ist
neu.
Ist auch orange, so rosa,
bunt. Genau.
Und ist cool. Halt
Ubuntu Linux. Ja.
Okay,
von das diesem
ist einfach Uwu. Nur dieser.
Dieses.
Jemand hat sich den Namen überlegt, hat dann gedacht, okay, jetzt habe ich den Namen. Jetzt muss ich noch den Rest aus dem fucking Distribution machen. Fertig.
Genau. Okay, und darum habe ich gedacht, das muss ich hier picken, weil wir picken ja alle diese guten
Linux-Distributionen
wie Hannah Montana Linux und eben dieses Hotdog Linux und jetzt halt auch Ubuntu Linux. Und es gibt, also ich meine, es ist 22.10, also
ja, ist ja aktuell.
Kann man nichts sagen, ist up to date.
With love by two students. Muss gut sein.
Ja. Ja, nee, ja, finde ich gut.
Läuft.
Okay. Super Sache. GitHub Actions, aber lokal.
Genau. Ich habe, mein Pick ist GitHub Actions, aber lokal. Gibt es quasi ein Projekt, was diese GitHub Actions nimmt und das dann so quasi umsetzt, dass diese Actions lokal laufen können. Und fand ich eigentlich eine ganz nice Sache, weil das eins von den Hauptproblemen bei GitHub Actions fand ich immer, dass es immer nur remote laufen kann. Das heißt, man muss quasi über ins Internet pushen und dann warten und so. Und hier mit einem lokalen Runner kannst du deine aktuell schon definierten Workflows halt einfach laufen lassen. Und genau, wollte ich hier einmal picken. Gibt es ein Tool, was das kann? Kann man ausprobieren.
Sehr schön.
So, also hier noch Lexikon.art. Das ist nur, weil ich es hier quasi, weil ich es letztes Mal gesucht habe und es war nirgendwo zu finden. Und deswegen wollte ich sie einmal kurz picken. Und zwar Lexikon.art ist eine Datenbank für generierte Bilder, also für AI-generierte Bilder. Und da kann man quasi einen Text eingeben und die kann man quasi schauen, was andere Leute da schon erzeugt haben, ohne da selber eine AI-Engine anschmeißen zu müssen. Ist auf jeden Fall ganz nice.
Gut. So, dann komische Experimente mit Sekundenkleber und Natron.
Das ist super.
Was zur Hölle?
Bestimmt.
Mein Pick ist, dass man Sekundenkleber nicht nur alleine benutzen kann, sondern es noch besser wird, wenn man es mit Backpulver oder Natron kombiniert. Und das ist ein YouTube-Video,
Aber bitte zeigt, nicht schnüffeln, ne? Nix schnüffeln.
Nee, besser nicht. Gut belüftet, nur an gut belüfteten Orten und sowas. Ja.
Genau. Nicht anfassen und dann ins Auge. Das ist auch nicht gut.
Das ist quasi ein Lifehack. Und lohnt sich mal anzuschauen und sich daran zu erinnern, wenn man das nächste Mal eine Schraube rund gedreht hat oder sowas.
Okay. Gut.
Das muss man angucken.
Also, wir gucken uns das an. Trick ist, der ist. Das Soda, also das Natron oder das Backpulver, die wirken, wie sagt man das? Ja, die sind halt der Träger für den Klebstoff und werden das zusammen wird das super hart. Und dadurch, dass der Sekundenkleber macht, was er macht, sitzt das, wo man es draufgeklebt hat, natürlich dann auch super hart fest, sodass man damit sehr gut Dinge reparieren kann oder Dinge, die sonst schneller abbrechen, noch verstärken kann. Und spannender Lifehack, wie ich finde. Okay. Viel Spaß. Nicht kleinen Kindern zeigen.
Was mit großen Kindern? Also wie uns?
Vielleicht
da schon.
Geht, weil wir müssen halt dafür gerade stehen, was für ein Mist wir machen.
Schade.
Okay, schade, ja.
Okay. Na gut, also aufpassen mit Sekundenkleber und wahrscheinlich auch aufpassen bei Microservices.
Genau, Microservices. Ein Video, was ich vergessen habe, dass es gibt, aber ich wollte es nochmal picken. Das kam quasi, es ist ein Satire, ein Comedy-Video, wo jemand quasi erklärt, wie Microservices funktionieren. Und passend dazu war das quasi zu dem Board von Elon Musk, wo er sich hat erklären lassen, wie Twitter funktioniert. Und da kam es quasi in diesem Kontext nochmal hoch. Finde ich, ist sehr witzig. Kann man sich angucken, wenn man das noch nicht kennt. Und wenn man es kennt, dann kann man sich trotzdem nochmal angucken.
Ah, kennt ihr dann alle den Powerfox?
Was?
Den Powerfox picke ich, weil ich bin gefragt worden von jemandem, ob ich dabei helfen kann, dass man die Stromverbrauchswerte vernünftig protokollieren kann, ohne das selber von Hand
machen zu müssen. Oh, nice.
Und wir kennen ja, oder vielleicht ist es hinlänglich bekannt, dass man bei den neueren Stromzählern, die haben so ein Interface, was so ein Infrarot oder
muss man so
oder einfach Licht, Taschenlampenlicht, ja. Interface ist. Und da kann man mit der Taschenlampe auch einen PIN eingeben und dann wird der direkte Verbrauch dargestellt zum Beispiel. Und über diese Schnittstelle kann man auch kontinuierlich auslesen, was denn gerade der aktuelle Verbrauch ist. Für diese Schnittstelle gibt es Leseköpfe. Diese für den Raspberry Pi oder für den ESP32 und so, die kosten dann 15 Euro, glaube ich. Und die besseren 25 Euro. Das ist ganz nett. Damit kriegt man das gebaut und dann kann man das auch in Home Assistant einspeisen oder in den Open Hub, aber man muss es halt bauen und man muss es halt einspeisen und man muss es irgendwie dann noch eine Visualisierung basteln. Und dann ist natürlich der Punkt, wie wenn ich gefragt werde, kannst du mir das machen, dann kann ich sagen, ich kann das machen, wann willst du das denn haben?
Und, ja, 2032, ja, dann genau. Bin ich dabei.
Vorher, vielleicht klappt es bis Karneval, ich sag dir aber nicht, welches Jahr. So, und dann habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut und nach also Produkten gesucht, die das schon fertig machen. Und ich bin auf den Powerfox gestoßen. Der Powerfox ist genau so ein Hardware-Device, gekoppelt mit einer Cloud-Lösung, die die Daten zusammenfassen und schöne Charts daraus machen. Also das, was man sich selber in einem Grafana so zusammenklicken würde. Aber die haben es halt fertig. Und das ist gekauft worden. Ich habe das gestern da dran geklickt, das ist dann magnetisch, hält das auf dem Stromzähler und App installiert, QR-Code von diesem Gerät gescannt, über die App aktiviert, WLAN kurz, das WLAN, was das Ding aufmacht, connected, dann das mit dem vorhandenen WLAN gekoppelt, sodass das Gerät jetzt in dem WLAN drin hängt. Super easy. Also es hätte mich nicht zwangsläufig gebraucht, um das in Betrieb zu nehmen. Und das Ganze für 90 Euro, was im Verhältnis dazu, man braucht eigentlich den so einen Lesekopf für 15 bis 25 Euro plus ein Device wie Mikrocontroller ESP oder ein Raspberry Pi, dann sind wir schon über den 90 Euro, wenn wir von einem Raspberry Pi reden. So, und das ist sein Geld auf jeden Fall wert. Und in diesen 90 Euro sind für ihre Cloud-Plattform 3 Jahre Gebühren enthalten. Danach wollen sie, dass man entweder, wenn man ihnen erlaubt, dass sie die Daten benutzen, 5 Euro im Jahr haben. Und 5 Euro im Jahr finde ich jetzt noch nicht absurd. Oder aber 9 Euro im Jahr, wenn man sagt, meine Daten sollen meins bleiben. Ich finde es schon mal legitim, dass sie die Option überhaupt anbieten. So, und aber um jetzt den Brückenschlag noch zum Beginn der Sendung zu machen, so von genau, wegen Cloud Connected Devices.
Ja.
Das API vom Powerfox ist auslesbar. Das heißt, man kann auch heute dann schon hingehen und das in seinen Open Hub reinbasteln und sagen, meine Daten liegen übrigens auch bei mir. Ich benutze zwar die App, weil war ja inklusive bei den 90 Euro und gucke mir die schönen Charts an, aber ich bastel das auch direkt bei mir rein und habe meine Daten außerdem auch hier in meine InfluxDB protokolliert.
Okay. Nicht
schlecht.
Und das Ganze funktioniert.
Und ich krieg leider lokal, kein Geld von denen dafür, dass ich jetzt dafür werbe.
Ich hätte gerne die Lösung.
Ich
hätte gerne die Lösung als Zigbee. Das fände ich super nice einfach. Quasi mit einer Knopfzelle ranmachen, 2 Jahre Ruhe, das hätte ich echt gerne. Und da würde ich auch 100 Euro für zahlen, muss ich sagen.
Das ist auch nice, das stimmt. Aber also das hier ist schon nicht schlecht. Es kommt halt mit einem USB-Netzgerät. Man braucht halt eine Steckdose in der Nähe vom Schaltkasten.
Ach so, das braucht es auch noch.
Ne, das braucht halt Strom oder ein Verlängerungskabel dahin liegen. Und es ist dabei halt ein längeres Kabel, so eine Wurfantenne für WLAN. Weil aus dem Blechkasten raus ist halt mit WLAN immer schwierig. Und wenn ich zufälligerweise die WLAN-Box daneben hängt, dann wird es eng. Aber Kabel rausführen kann man aus so Kästen ja normalerweise ganz gut am oberen und am unteren Ende. Von daher passt.
Okay.
Okay, genau, und schön. Dann und kann man seinen Stromverbrauch tracken, und zwar unmittelbar tracken, und sieht dann auch direkt, wenn man einen Wasserkocher anmacht, oh, mein Stromverbrauch ist gerade auf 4,4 kW gestiegen, und kann dann sehr schön durch An- und Ausschalten ausprobieren, welches Gerät braucht denn hier wie viel Strom, und dann seinen Energieverbrauch kennen und gezielt optimieren können.
Mhm. Das hatten wir letzte Sendung,
oder? Ja, genau, ja. Weil ich habe im Flur hängen sozusagen, und man sieht immer schön, wer gerade was eingeschaltet hat.
Ja.
So ein nettes Grafana-Dashboard. Und dann siehst du immer, ja, da kocht gerade definitiv einer, oder es hat wieder jemand einen Backofen eingeschaltet oder sonstige Sachen.
Genau, und den Link für, ich lese das API aus und packe das ins Home Assistant, da habe ich einen Blogartikel auch zugefunden, den linke ich auch hier in den Shownotes.
Genau, und wenn ihr Hörer irgendeinen anderen Tipp habt, der vielleicht billiger ist und auch nicht viel bastelt, dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Weil, ja, das PowerFox klingt schon mal ganz nett, aber vielleicht gibt es ja noch was, was nicht gleich alles in die Cloud schickt oder so. Und trotzdem irgendwie easy zu benutzen ist.
Kannst du das Cloud-Ding eigentlich auch abschalten? Also nur dein Home Assistant machen?
Ja, ich glaube, du musst die Cloud nicht aktivieren, so wie ich das, okay. So wie ich das hier verstanden habe.
Ja, dann ist ja, also dann, das ist ja genau das, was du haben willst, oder Ingo?
Ja.
Mach, kannst du einstecken, Cloud aus und dann Home Assistant rein und fertig.
Ist der PowerFox auch Telekom-Kunde? Ja, genau, der macht dich zu einem Monster-PowerFox-User.
Monster-User.
PowerFox klingt auch nach so einem Maskottchen von irgendwie so einer
Bank oder so.
Ja, oder so ein Stromhersteller oder so.
Hallo, ich bin der PowerFox. Ja, ich erzähle euch heute mal.
Ja. Die kooperieren anscheinend auch mit manchen Stromanbietern, ja.
Oder so ein deutscher Fork vom Firefox. Denn
PowerFox. Ich brauch's ja mit PowerFox. Und du?
Ja, ich auch.
Ich auch.
Ich habe so einen PowerFox unterm Arsch, das glaubst du gar nicht.
Jetzt, der startet mindestens doppelt so schnell.
Gut, ich habe auch noch ein Shameless Self-Plug, wie man so schön sagt. Gibt eine neue Radio-Tux-Sendung. Ja, shame on me. Gibt eine neue Radio-Tux-Sendung, und zwar spreche ich mit dem Entwickler von Ultrastar Play. Das ist so wie SingStar. Und das ist halt ein Umsatzspiel, und wie das funktioniert und warum er gerade auch versucht, Geld über Kickstarter zu sammeln, das klären wir alles mal in dieser Sendung. Und könnt ihr euch vielleicht auch selber mal runterladen, ausprobieren, wenn ihr mit entweder gegen das Spiel singen wollt oder mit anderen auf einer Party so eine SingStar-Sache machen möchtet, dann könnt ihr euch das Interview mal anhören. Genau. Und dann haben wir noch Adventskalender. Markus hat
Adventskalender. Ja, genau. Ich habe das als Subkategorie in den Picks aufgemacht.
Ja.
Genau. Picks Adventskalender. Es ist die Zeit. Wir haben heute erst den zweiten. Für die Live-Hörer kommt es gerade noch, kommt es direkt zur richtigen Zeit. Ich glaube, auch wenn man übermorgen dann die Download-Variante hört, ist auch gut. Dann hat man noch ein paar Tage was davon. Also, was haben wir mitgebracht? Wir haben natürlich klassischerweise den Advent of Code-Kalender. Und ergänzend zum über den gehe ich jetzt mal hinweg, weil den gibt es ja schon ein paar Jahre. Ich glaube, der ist auch hinlänglich bekannt. Es gibt ergänzend dazu ein Advent of Code Community Kalender. Und der wird gepflegt in der DocToolChain GitHub-Organisation. Darüber bin ich darauf gestolpert. Da kann man sich dann noch ein paar Coding-Rätsel zukommen lassen. Und dann habe ich den Heise Adventskalender. Da gibt es jeden Tag einen netten Download und ein gutes Angebot das Angebot aus dem Heise Verlag und den Heiseler Produkten. Und der Download ist immer irgendeine, ich hätte bei der Shareware gesagt, gibt es den Begriff überhaupt noch?
Scheiße, nee, was?
genau. Ja, dann, das ist der Heise-Kalender, und von Digital Courage gibt es wieder 24 Türchen für die digitale Selbstverteidigung. Das ist ein sehr lohnenswerter Kalender, den man vor allem auch seinen Leuten angedeihen lassen kann, denen man gerne so Family Support gibt oder von denen man gerne danach gefragt wird. Ich hatte heute Morgen auch wieder die mit jemand anders die Diskussion, warum es denn so kritisch ist, dass man WhatsApp benutzt. Ich habe dann erstmal auf die vorhin erwähnte Schlagzeile verwiesen. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, und dann,
Na gut, ja, dann nicht. Dann ist okay. Was willst du da noch sagen? Ja?
Wenn du alle deine Nacktbilder ins Internet stellst, dann ist es natürlich einfach nicht schlimm. Ja, ist okay.
Ja, aber die Frage ist halt, willst du das gratis machen?
Ja, oder willst du dafür Geld bekommen?
Offensichtlich.
Willst du lieber dann die Nacktbilder verkaufen? Mhm. Weil dann benutzt lieber Signal.
Telegram. Da musst du Telegram nehmen.
Ich hätte noch einen Adventskalender,
mach mal.
Der nächste Adventskalender.
Aber nicht über das Thema, oder? Das
wäre gut. Ist für die Smart Home-Freunde unter uns. Und zwar ist das von knx.org ein Adventskalender. Die lassen raten, was für ein Gerät auf einem Bild abgebildet ist, auf dem natürlich dann alles, was so herstelleridentifizierend ist, wegradiert wurde. Und dann kann man dieses Gerät jeden Tag gewinnen. Heute wäre es ein IP-Interface, gestern war es, was war es?
Gestern war es irgendwas Blaues.
Ich habe es vergessen.
Blau, Blue, irgendwas.
Ein Dimm-Aktor für LED-Panels oder LED-Stripes, genau. Und es hat zwar einen Markus gewonnen, aber leider nicht ich.
Schon ein anderer Markus.
KNXTP Blue, ja, genau.
Genau, das waren. Ah, und dann, jetzt kommen da zwei andere rein. Genau, dann mache ich mal Pause.
Ich habe noch eins. Und zwar traditionell gibt es vom Adventure-Treff so einen Adventskalender. Da ist auch viel Raten immer angesagt. Und manchmal sind die Rätsel schon echt ganz schön hart. Also, wer hat nicht irgendwas mit. Also, auch wenn es aus dieser Adventure-Game-Community ist, aber die Rätsel sind. Ja, also muss nicht, es hat nichts mit Spielen oder so zu tun, sondern es sind einfach Rätsel, die sich Leute ausgedacht haben, die teilweise schon ganz schön, haarig sind. Also wer Lust hat auf ein paar gute Rätsel, so zum Advent, gibt, glaube ich, auch was zu gewinnen, aber da habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, weil ich bin jetzt nur ganz schnell eingestiegen in diese Kategorie und den habe ich die letzten Jahre immer mitgemacht, das ist so ein Community-Adventskalender. Also wer Lust hat, richtig zu raten, zu knobeln, dem
was ist der Adventure-Treff? Vielleicht ist es auch sowas, das man kennt, aber
Adventure-Treff, da geht's um Adventure-Games, so Monkey Island,
Monkey
Island und Co. Ja, daraus kam das. Und die Community baut halt jedes Jahr so einen Adventskalender. Berühmt-berüchtigt schon.
Im ganzen Internet. Deutschen Internet.
Ja, auf jeden Fall.
Schön.
So, dann haben wir noch einen Cyber-Adventskalender.
Genau, und dann habe ich noch abschließend einen, und zwar ist das kein Adventskalender an und für sich, aber das ist die Anleitung dafür, wie man einen Adventstutor selber einrichten kann auf Mastodon. Und Mastodon hat auch das schöne Feature, dass man Scheduled Posts eintragen kann. Und das kann man auch über die Kommandozeile tun, mit dem Tut CLI-Client. Und das ist ein Blogpost einfach, der das beschreibt, der das aus der Dokumentation zusammengetragen hat. Wenn ihr also noch jeden Tag automatisch vorbereitet einen Tut loslassen wollt oder wie sagt man das denn, wenn man nicht mehr tutet, sondern published?
Masturbieren. Sag einfach masturbieren.
Wenn du masturbieren möchtest, jeden Tag.
Wenn ihr den Advent durchmasturbieren wollt, dann ist das der richtige Blogpost für euch.
So, der Cuemo Adventskalender kommt erst leider nächstes Jahr wieder, aber wir haben noch ein Cyber.
Genau. Cyber Security. Advent of Cyber. Kannst du so kleine Cyber Security Challenges machen und hat irgendwie auch Preise. Darum habe ich gedacht,
das ist krass. $40,000 Preise.
Ja, aber super viel sind halt diese Offensive Security Subscription Dinge, die irgendwie zwar viel Geld kosten, aber sie vermutlich nicht viel Geld kosten. Glaube ich. Also ich habe mich da jetzt auch nicht so super reingelesen, aber ich meine, ist nice. Warum nicht?
DJI Drones, 6 Stück.
Ja. Die also es gibt schon cooles Zeug zu gewinnen, also so gesehen lohnt sich das vielleicht sogar.
Oh, ist vorbei, und hier oder? Ganz wichtig für die Frage nach dem CV vorhin. Finally, if you complete every task in the event, you will earn a certificate of completion.
Wow. Krass.
Nice. Kannst du
das? Ist das ein NFT?
Ich hoffe es doch.
Ich hoffe auch.
Das Problem ist, wenn ihr nicht schon angefangen habt damit, dann seid ihr jetzt ein bisschen spät dran, nächstes Jahr.
Ich wollte gerade fragen, kann man vergangene Tage nachholen?
Nee, das Ding ist, da ist ja die Lösung bei dem, was jetzt gerade verlinkt war. Von daher gehe ich mal nicht davon aus. Ich glaube, ihr seid einfach nächstes Jahr wieder versuchen. Könnt ihr das Certificate of Completion bekommen?
Ja, vielleicht.
Aber es gibt Daily Prizes. Ja.
Und ich meine, es geht ja auch darum, was zu lernen und so. Normalerweise. Mach. Weiß ich nicht.
Paul Papp.
Vielleicht auch nicht. Aber wenn ihr was lernen wollt, ist es sicher auch so cool, so jeden Tag ein bisschen was zu machen.
Genau, los, stürzt euch auf die Adventskalender, macht was und ja, bleibt im Gehirn fit sozusagen, bis wir euch dann
weil
in
wir
zwei
sind
Wochen
sicher
wieder.
Nicht.
Wir sind nicht mehr weder um die Zeit noch was fünf dreiviertel Stunden in der Zukunft noch, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, schaffen wir noch eine Sendung vor Weihnachten.
Klar, das werden wir sehen.
Ja, könnte noch klappen, wenn nicht. Kongress gibt es ja dieses Jahr auch nicht.
Ist den Kongress gibt es gar nicht und das macht mich ein bisschen fertig, ey.
Aber wir müssen, also spätestens nach Weihnachten machen wir wieder eine Sendung. Wenn schon, machen wir eine Kongress-Special-Sendung vom Nicht-Kongress oder so.
Also, das genau, machen wir einen Binärgewitter-Kongress.
Binärgewitter-Kongress.
Sie hoffen ja darauf, dass es irgendwie dezentral funktioniert, aber ja.
Wenn keiner organisiert, wird es schwierig, ne?
Ja, genau. Und wenn man nur sagt, übrigens, macht mal irgendwas, bitte. Irgendjemand sollte mal was machen, das wäre sehr nice.
Ja.
Dann kannst du schon versuchen, Leute anzuhubeln, aber ob die Leute sich anhubeln lassen, ist eine andere Frage.
Sieht nicht danach aus zurzeit.
Ja.
Naja.
Sad.
Gut, dann haben wir halt eine besinnliche Zeit mit unserer Familie oder so. Ist ja auch mal ganz schön.
Wenn es sein muss.
Genau. Also macht die Adventskalender, habt Spaß am Gerät. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Achso, nee, ich muss das irgendwie anders formulieren, oder? Wie war das? Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Nee, du musst
Spaß.
Es nicht sagen. Das Ende ist Ende.
Doch, am Adventsgerät.
Nee. Achso, nee, stimmt. Nee, du hast recht. Das ist sehr wichtig.
Ja, es muss halt das Ende der Sendung muss ganz klar definiert sein hier.
Ja,
das ist also, korrekt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.